Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin der Familienvater. Bei mir ist, was bist du denn eigentlich? Cousin, Neffe? Mein Junge, Kevin, wie geht's dir?
Egal, was du erzählst, es geht in die falsche Richtung.
Ja, es wäre auf jeden Fall, ich habe das schon versaut an der Stelle. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir beide sitzen im sonnigen Hamburg bei gefühlten 48 Grad, aber...
Und wir haben jetzt einen Sonnenschirm.
Wir haben einen Sonnenschirm. Das ist der Grund, warum wir ganz gemütlich auf der Terrasse sitzen können und die Sonne genießen. Also falls wieder ein Laster vorbeifährt oder der Mülltransporter kommt, wundert euch nicht an den Geräuschen. Aber Stammtisch heißt normalerweise, Kevin und ich haben uns lange nicht gesehen. Wir unterhalten uns darüber, was passiert ist. Dieses Mal haben wir uns gedacht, wir haben uns ein bisschen häufiger gesehen. Bringen wir einfach jemanden mit, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch überhaupt schon mal gesehen habt. Hast du ihn schon mal gesehen irgendwo?
Ja, aber ich habe seichte Erinnerungen. In einer kleinen Pause in Hamburg und wir haben 2,66 Euro, was war das für ein Cocktail? Ich habe schon wieder vergessen. Kai Pirinha oder so getrunken.
Okay.
Ich war mit Miri da übrigens.
Ah, sehr gut, alles klar. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns im Rahmen des Reeperbahn-Festivals kennengelernt. Bei Panels. Herzlich willkommen, Lars Weißbrot. Von der Zeit.
Nico.
Feuilleton. Der Teufel, die andere Seite. Wir haben sie uns in den Stammtisch geholt. Aber dazu ist ein Stammtisch da.
Da haben wir heute aber auch die richtigen Themen eingepackt.
Getränke in die Mitte, eine Glocke. Ich hab auch immer so vorgehabt, eigentlich, ich wollte so ein, wie heißen diese Dinger? Ich vergesse das immer. Diese Sparkästen, weißt du, so in Kneipen. So, ich habe überlegt, sowas mit einzubringen oder so. Vielleicht so eine Stammtischglocke oder sowas. Es geht um Hip-Hop und deswegen ist es natürlich auch klar, dass wir dich mal hierher holen müssen, um mit dir über Hip-Hop zu reden.
Das freut mich. Das ehrt mich. Ganz herzlichen Dank dir, euch für die Einladung. Ja,
ja, was hast du gedacht, als du so mitgekriegt hast, du sollst mit uns hier über Hip-Hop reden?
Ich hatte natürlich große Angst, dass ich durch mangelnde Fachkompetenz untergehe, weil wenn man für ein Printmedium schreibt, hat man ja den Vorteil der komprimierten Zeit, das ein Kollege mal genannt hat. Man kann sich einfach ganz viel Gedanken machen und dann alles in Text schreiben. Mhm. Aber hier fällt ja sofort auf, dass ich überhaupt gar nichts weiß.
Das ist totaler Quatsch, denn es gibt bereits zwei wunderbare Folgen, die wir beide mal zusammen gemacht haben.
Das stimmt, das war schön.
Ich wollte gerade sagen, ihr tut so, als hätte es die nie gegeben gerade.
Ja, genau. Nee, in denen wir beide uns ja auch schon überhaupt unterhalten haben. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, dieses von wegen ich aus Hip-Hop heraus mal über das reden, was ihr da draußen immer darüber sagt und du von außen uns mal zeigen, was wir alles so Quatsch machen, das können wir auch einfach im Stammtisch machen und deshalb will ich dich jetzt auch hier schon mal regelmäßiger einladen, also nicht jede Woche, keine Sorge, machen wir selber nicht, so oft sehen wir uns nicht, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich hierher bitten, damit wir nämlich genau das machen, um über das zu reden, was passiert ist und mal deinen Blick darauf zu kriegen.
Total gerne, ja. Also eigentlich wollte ich, weil ich denn so Respekt davor hatte, wollte ich eigentlich noch 5 Kollegen mitbringen.
Genau.
Also haben die gesamte...
Das machen Rapper aber wirklich, auch immer, ja, wenn sie
wollte,
hier zu Interviews oder so
wollte
kommen.
Eigentlich mehrere Feuilleton-Kollegen mitbringen, aber Nico hat es dann verboten. Er hat gesagt, ich soll bitte alleine kommen.
Deswegen hast du das...
Ja, natürlich.
Wie ein Mann.
Er hat gesagt, hier Martin, du kannst irgendwas über Grime sagen und hier... ich weiß nicht, Elisabeth von Tadden sagt dann nochmal was zum Thema... Feminismus.
Ey, das ist so, ich habe mich gefragt, warum zur Hölle will er jetzt auf einmal einen Kollegen mitbringen, den wir überhaupt nicht kennen? Das passt doch überhaupt nicht in den Fluss, den wir da so aufbauen.
Er wollte sich einfach breiter aufstellen.
Der hat aber Schiss gehabt, das ist wirklich krass. So richtig
Zuflüsterer.
So richtig Hip-Hop-Move, den du da gemacht hast.
Ist das schon Hip-Hop?
Das ist der sogenannte Rücken.
Das ist der Rücken, den du da aufgestellt hast.
Ich habe eine Frage an Lars.
Ja, mach.
Du bist sehr viel auf Twitter unterwegs, ne? Und...
Ja.
Mich würde mal interessieren, wieso auf Twitter schafft man sich ja so Bubbles.
Ja.
Wie viel dann von dieser weirden, komischen Deutschrap-Bubble-Twitter-Szene bei dir stattfindet?
Total viel. Also ich glaube, das, was ich an Twitter liebe und was auch die Leute, denen ich eigentlich nur alles nachmache bei Twitter, zu Figuren so Kurt Brödel oder so, die ich letztlich ja nur kopiere, die gäbe es ja ohne Deutschrap gar nicht. Also jetzt konkret Kurt Brödel, sein Claim to Fame ist ja Musikvideoregisseur für Moneyboy, für MC Smoke. Also das ist alles Deutschrap, glaube ich.
Und alles Twitter, wie mir auffällt, auch die Namen. Das sind nämlich am häufigsten fallen diese Namen bei Twitter.
Welche jetzt?
So MC Smoke, So, das sind Twitter-Namen, die mit Deutschrap zu tun haben.
Ja.
Ich finde es aber sehr interessant, wie sich dein Grind über die Jahre verändert hat. Als wir uns kennengelernt haben, warst du immer so gefühlt 10 Likes und dann waren dafür 5 Zeitkollegen, die das geliked haben, was du getwittert hast. Und du bist richtig on fleek, mein Lieber. So, da sind Sachen dabei, so, wenn du wieder davon erzählst, was Car2Go-Mieten mit Eppendorfer.
Ich wollte auch gerade Props für den Eppendorf-Grind aussprechen. Genau.
Oder wird der Hude zu tun haben, so, dann purzeln da aber die Likes, ne?
Ja, ich hab neulich mal diesen sehr guten Witz gemacht, dass ich mich immer beschwere, so Capital Bra oder so, der rappt ja immer nur Gucci, 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 aber wenn ich mir meine Tweets angucke, ist es halt auch immer nur Eppendorf-Feuilleton, ja. Wenn es funktioniert.
Ja, da hast du auch deine Formel gefunden, ne?
Ja, ja.
Aber jetzt mal Real Talk, auch dazu noch eine Frage, weil das ist schon auffällig. Machst du das während der Arbeitszeit?
Das ist Arbeit.
Das erstmal ist es natürlich alles Arbeit, wo man leisten tut.
Und deine Profilierungssucht auf Twitter ist
Arbeit. Ja, gut, Profilierungssucht, okay, aber das kann man ja jetzt jedem, also wenn ich einen Leitartikel schreibe, ist es auch Profilierungssucht.
Ey, lass mich, fang mir nicht an.
Ich mache aber die Frage ist wirklich gut, weil wann twitter ich? Ich twitter natürlich dann, wenn ich gerade nichts anderes machen kann. Und das sind immer genug Situationen im Leben, wo man irgendwie gerade in der Bahn sitzt oder, weiß ich nicht, irgendwie in der Küche rumrührt.
Ich bin schon auch ziemlich, ziemlich beeindruckt davon, weil ich bin seit über 10 Jahren bei Twitter. Ich habe gerade dieses Jubiläum da gefeiert. Und ich habe noch nicht so wirklich für mich den Effekt gefunden, wie man Twitter vernünftig nutzt. Weil
ich auch nicht. Das ist
ja so ein bisschen, naja, das ist ja das Ding, man nutzt es nicht vernünftig.
Ja, aber so ein bisschen hast du ja offensichtlich dein Mittel gefunden. Ich habe überlegt, wenn ich anfange, und das habe ich ja alle möglichen Varianten auch schon aus, wenn ich über Hip-Hop twittere, dann treffe ich halt genau auf die Leute, die nur aus einem großen Mix aus Zynismus und Selbstdarstellung alles niedermachen, was irgendwie mit Hip-Hop zu tun hat.
Ja, aber ich glaube, das ist ein anderes Problem, Nico. Ich glaube, das ist das Problem, dass wenn man so richtig drauf lostwittert, wie vielleicht auch ich das mache, man sich natürlich einfach rasend unbeliebt bei ganz vielen Leuten macht. Und das kannst du dir vielleicht nicht immer leisten.
Ja.
Ich mir eigentlich auch nicht.
Bist du rasend unbeliebt? Hast du richtig Feinde
ja,
schon?
Ja, klar, natürlich.
Krass.
Ja, ja, das...
Hast du schon so Fotos von deiner Haustür gekriegt? Oder
nein, das nicht.
Fotos von deinem Car2Go vor deiner Haustür?
Nee, das nicht. Aber die Leute sagen ja, was ist das für ein Idiot? Was macht der da?
Ist es schon so schlimm, dass du manchmal selber nach Weißbrot suchen musst bei Twitter?
Ach so, das mache ich natürlich sowieso. Nicht nur nach Weißbrot. Natürlich hallo, Grüße an die Hater. In verschiedenen, du musst natürlich alle möglichen Tippfehler mit einbauen, weil die posten deinen Namen ja nur mit Tippfehlern, damit du es nicht so einfach findest. Deswegen muss man da schon ein bisschen kreativ werden. Aber ich will jede einzelne Beleidigung natürlich wissen.
Es gab früher so ein Tool für eBay, wo man dann eingeben konnte, wonach man wirklich gesucht hat. Und dieses Tool hat dann eBay nach allen möglichen versehentlichen Schreibfehlern abgesucht, um günstigere Auktionen zu bekommen.
Ah, das brauche ich, ja.
Ja.
Für Twitter. Ja, lange Rede, kurz Sinn. Ich habe da noch nicht so meinen Frieden mit der ganzen Sache gefunden. Es ist aber sehr beeindruckend, dir dabei zu folgen und ich finde es auch immer sehr amüsant, was du da machst.
Dafür machst du diese tollen Frag mich was Fragestunden sonntags auf Instagram.
Ja, aber es geht nicht um, du musst, das ist mir unangenehm.
Achso, Entschuldigung.
Ja, das stimmt ja. Also ich mag Instagram, was das angeht, lieber, weil ich da auch community-mäßig gemerkt habe, dass es dann doch ein ehrlicherer Austausch ist. Es geht nicht die ganze Zeit darum, jemandem Twitter ist so ein bisschen wie, finde ich, die sind da alle mit einer Zwille und einer Handvoll Steine und sitzen da und warten nur darauf, dass einer um die Ecke guckt und dann so plump.
Das ist wie Paintball.
Ja, genau, das ist Paintball so ein bisschen. Und Instagram ist halt noch so...
Aber für unsportliche Leute.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Schön gesehen. Instagram ist mehr so der... Weißt du,
der darf nur lieben.
Ja, der Spiel, der kann auch, nee, da kann es auch schon passieren, aber das ist mehr so wie so eine große Spielplatzwiese. Du, da ist die Schaukel... Ne, da sind so diese Bänke in der Sonne, so, da ist die Rutsche. So, und da ist dann halt aber auch diese Höhle unter der Rutsche und da hauen sie sich auch auf die Fresse. Aber dann kannst du wieder zur Schaukel gehen und so. Das ist so für mich Instagram und deswegen komme ich mit Twitter vielleicht nicht ganz so zurecht. Aber du versuchst es ja auch gerade, Kevin. Ich glaube, Kevin Backspin kopiert gerade Lars Weißbrot, was die Tweets angeht.
Glaubst du?
Ja.
Ich habe in letzter Zeit schon wieder ein bisschen nachgelassen.
Ja, ist auch anstrengend, ne? Viel Zeit, die du da investierst.
Ja. Was soll's. Aber was immer gut funktioniert, ist Rapper beleidigen.
Oh ja.
Ja. Wen hast ohne du als Namen. Letztes beleidigt? Ach, ohne Namen, okay.
Ja. Immer, stimmt. Immer nur so eine Schublade aufmachen, wen man gemeint haben könnte, so 5 bis 10 Leute. Und dann, ja.
Und alle wissen ganz genau, wie du meinst.
Dann kommt der an und sagt, nein, das ist natürlich nicht.
Quatsch, nein, Quatsch, den anderen.
Ja, nein, ja. Nein, du, das war gar nicht gemeint, ganz ehrlich. Ist auch Quatsch.
Es gibt diese, ja. Das ist ganz wichtig, wenn man sich bei Twitter diese Feinde macht und auch in dem Sinne unbeliebt, so allgemein, so ihr seid alle blöd. Es gibt diese ganz wunderbare Szene, erinnert ihr euch, als Rudi Völler mal völlig ausgerastet
Klar.
ist in so nach dem Spielinterview mit hier Dings.
Waldemar Hartmann.
Mit Waldemar Hartmann. Und dann hat er mal gesagt, und die Presse, die macht das auch alles scheiße und so. Und Waldemar Hartmann war dann so, ja, geht das jetzt auch gegen mich? Und dann hat Rudi Völler gesagt, nein, dich meine ich nicht. Du sitzt hier mit deinem Weißbierglas.
Ja, genau.
Und das ist schon ganz okay. Und das muss man halt sich immer sagen, nein, dich meine ich nicht. Du sitzt hier, alles okay.
Ja, ja, genau. Aber du bist hier, damit wir, um wieder vielleicht noch zu dem Punkt zu kommen, mit uns über die letzten Wochen reden kannst. Denn wir sind auf dem Splash gewesen, haben dort einen Live-Podcast aufgenommen, den ihr auch noch bei YouTube finden und sehen könnt. Da ich ab und zu mal Tweets dazu gelesen habe und unter anderem und auch Anfragen, eigentlich war ja ursprünglich auch geplant, dass Falk und ich da gemeinsam etwas machen. Das musste ich aus privaten Gründen kurzzeit absagen. Dafür ist Kevin eingesprungen, zusammen mit Alex von Rob.de. Schöne Grüße auch an den Kollegen. Auch das wird noch kommen, glaube ich, ne? Oder?
Ja, das kommt, ich glaube, auch in dieser Woche.
Ja, genau. Also in der nächsten Tage kommt das auch. Ist aber mit anderen Worten seitdem genug Zeit vergangen, dass wir über das reden können, was seitdem passiert ist. Und wir haben 3 Rubriken, mit denen wir arbeiten, in denen wir quasi das Geschehen der letzten Wochen einarbeiten. Und die erste Rubrik ist, und wir haben leider immer noch kein Jingle für diese Rubrik. Machst du wieder irgendwas?
Nee, ich verweigere das, Nico. Ja, ich mach das nicht mehr mit, dieses Affenspielchen.
Ich will immer so Jingles für die Rubriken haben und dann soll ich immer mal, er soll irgendwie so Geräusche machen, damit sich wie ein Jingle anhört, aber macht er nicht. Du auch nicht, Lars?
Ich weiß ja nicht mehr, was die Rubrik ist jetzt.
Releases. Ich hatte jetzt so Scratches oder so eine Melodie erwartet. Releases. Und ich würde sagen, wir fangen...
Als wäre ich dieser Typ von Police Academy oder ja, so, den man einfach auf Knopfdruck fragen kann.
Michael Whitlow oder Whitlow hieß der, glaube ich. Großartiger Typ. Alben. National. Shindy. Und eigentlich ist das ein Album, über das wir gar nicht mehr so lange reden müssen, denn wir haben 1:50, glaube ich, im Album des Monats Podcast dazu gesprochen, haben ziemlich viel dazu gesagt. Da du jetzt aber hier bist, können wir quasi das, was wir privat schon ein bisschen ausgetragen haben, auch nochmal ganz kurz öffentlich machen. Warum war es dir so wichtig, Shindy groß in der Zeit zu platzieren?
Naja, groß, okay.
Ja, okay, dreiviertelseitig.
War jetzt nicht unser Titelthema. Aber trotzdem, klar, kann man fragen, warum jetzt war nicht so viel Deutschrap, warum jetzt ausgerechnet das Album? Ich war wie viele einfach echt begeistert erstmal von der Geschlossenheit von diesem Ding. Also ich höre ja schon oft mir dann auch die ganzen Alben an, die im Deutschrap erscheinen, man kann dann mit den Alben plötzlich auch wenig anfangen und sehe die nicht so, mir fällt schwer, mir eine Rezension dazu zu überlegen, weil die dann doch keinen Bogen haben, nicht geschlossen wirken, ja. Keine Ahnung, mir fällt das letzte Beispiel war so, habe mich total gefreut, dachte, ich muss unbedingt was über das Jojo-Album machen und so und finde die auch als Künstlerin toll und die Tracks auch toll, aber das Album hat dann irgendwie so, zerfiel mir so, hatte keine These. Und dieses Shindy-Album ist ja nicht nur vom Sound, von dem, wie er textet, so geschlossen, sondern das hat ja tatsächlich ein echtes Thema, was sich durchzieht, über alle Skits, über die Songs und das Thema ist Bietigheim-Bissingen und was macht das mit Shindy und wer er ist.
Ja.
Und das ist halt so eine, das ist halt so wie wenn du als Künstler dem Feuilleton so den Hals so hin zeigst, dann musst du einfach reinbeißen in so eine schöne, in so eine schöne These. In dem Fall hat das Johann Vogt für uns geschrieben, einen sehr schönen Text.
Aber da war ja etwas, woran ich mich ein bisschen gestört habe. Ich glaube, du hattest es so hochgejubelt, als das. Du weißt es besser wie ich, nur was du geschrieben hast. Ich habe es ja schon wieder vergessen.
Nein, du hast dich, glaube ich, beschwert, weil in der Unterzeile, die ich dann gemacht habe, stand irgendwie das interessanteste Album, macht den interessantesten Deutschrap gerade oder so.
Genau. Und dann meinte ich nämlich zu dir, und das ist jetzt das Off-Gespräch, dass wir vielleicht, weil es dann auch, finde ich, doch eine ganz interessante Diskussionsgrundlage ist, auch um dich auch mit reinzuholen, Kevin, in einem Jahr, in dem wir im Moment bestimmt schon jetzt 5, 6, 7 Alben hatten, die alle... Aus der Szene heraus, glaube ich, jedem das Gefühl geben, okay, da ist auf jeden Fall wieder ein Fundament in der Musik. Da sind Künstler, die was zu sagen haben. Sie wollen anders sein. Sie sind mutig, inhaltlich sich mal von Glückssträhnen quasi zu entfernen, sondern sich wirklich zu entfalten. So. Und dann Shindy, der ja eigentlich in der zweifelsohne wahrscheinlich perfektesten Form von all dem wieder genau zurück auf die Ignoranzschiene geht und das also dem Ganzen die Krone aufsetzt. Zu Recht auch mit einem sehr guten Album. Aber dann irgendwie die anderen so übergehen. Das war so ein bisschen mein Thema, warum ich gedacht habe, warum gibt's keinen, warum machst du nicht diese Seite über Yasin oder für Toni?
Ja, ey, da muss ich dir einfach erstmal recht geben. Also, du sagst jetzt du, ich habe das ja gar nicht alles zu entscheiden. Das ist ja eine redaktionelle Zusammenarbeit. Aber du kannst fragen, warum hast du dich nicht dafür eingesetzt, dass wir was über was anderes machen? Da hast du erstmal total recht. Ja, kann man sich in dem Moment fragen, habe ich mich auch gefragt. Aber die eine Sache ist natürlich auch Popkultur, die irgendwie, naja, ich sag's jetzt ganz böse, gut gemeint ist. Mhm. Und das andere ist Popkultur, wo du plötzlich denkst, ach, wenn der Typ vielleicht ein super arroganter, unmoralischer Typ ist, ja, ich kenne Shindy ja nicht persönlich, was auch immer der denkt, ja, wo du einfach denkst, dieses Produkt sagt mir irgendwas darüber, was jetzt gerade los ist, ja. Und leider habe ich das beim Fettoni-Album nicht gefühlt so.
Ja,
geht mir ähnlich. Aber mich interessiert noch was an dem Zeitartikel über Shindy. Wie schwer war es, diese Headline durchzuboxen?
Du meinst so die ganzen Sonderzeichen,
Eurozeichen, Dollarzeichen und so?
Null. Nee, hat irgendwie keiner nachgefragt. Also wir haben natürlich ein hohes Qualitätsmanagement und da gucken verschiedene Leute drauf, aber irgendwie hat das alle überzeugt, dass es in dem Fall funktioniert. Ja.
Okay, sehr gut.
Ich muss auch zum Beispiel sagen, zu dem Album Dada...
Allerdings hat sich jemand beschwert, man hätte noch ein weiteres Sonderzeichen machen können. Ich habe nur Dollarzeichen und Eurozeichen. Ich weiß nicht, noch ein Lirezeichen oder so. Keine Ahnung.
Pfund.
Yen.
Ja.
Pfund.
Yen.
Pfund oder so hätte auch funktioniert. Aber um noch mal kurz zum Album noch den letzten Satz vielleicht zu sagen von meiner Seite, und das ist jetzt ja auch schon bei uns ein bisschen her, dass wir es dann besprochen haben, das ist auch einfach gut. Und ich merke auch, wie ich die Liebe zum Detail auch immer wieder beim nochmal von Hören eines Songs immer wieder aufs Neue entdecke und da Dinge drin sind, die ich gerne mag.
Was wir nicht im Album des Monats Podcast hatten, ist, da gibt es ja auch so ein kleines Interlude, ich weiß gar nicht, ob es wirklich auch als Interlude ausgezeichnet ist, wo so ein Radio Sequenz kommt und so ein Sprecher am Radio sagt so, yo, am Freitag erwartet uns Drama von Shindy, bla bla bla. Mhm. Weißt du, wer da spricht?
Nee.
Boulevard Boo.
Ach krass.
Stimmt, ja, krass.
Das ist interessant, okay.
Das ist krass und er gibt
ja
auch...
Und der Polizist ist eigentlich Torch.
Das ist krass. Aber er gibt ja Torch und Blauen Samt hier und da Shoutouts auf dem Album und deswegen noch geiler, dass Boulevard Boo drauf ist.
Habt ihr denn aber das Gefühl, um dann vielleicht das abzuschließen, dass ihr dieses Album auch noch im halben Jahr hören werdet und Songs davon?
Was heißt hier abschließen? Ich möchte jetzt erstmal noch 20 Minuten über den Soziologen Andreas Reckwitz, die Theorie der kulturell abgehängten Mittelschicht.
Ich gebe dir 30 Sekunden.
Sprechen.
Ich gebe dir 30 Sekunden.
Nein, ach so, noch, ob wir das nochmal hören. Ja. Weil die musikalisch ist das ja auch einfach so, dass man das.
Ja.
Ich höre ja auch Statements noch ab und zu, weil das einfach so ein Song ist, der so funktioniert, der jetzt leider natürlich überall verschwunden ist, nur noch in so einem illegalen YouTube-Video.
vorhanden. Bis September auf jeden Fall, aber dann kommen ja auch neue Alben, groß angekündigte Alben. Trettmann, Young Huren, ich weiß gar nicht was noch. Ich glaube noch ein großes Album.
Aber genau, das ist doch auch immer so ein bisschen das Problem. Wie bleibt sowas länger? So, und ich traue dem Album das aber schon zu, dass die Nummern einfach noch ein bisschen länger bleiben können. Mal gucken. Jetzt muss ich mir selber die Überleitung, ich habe gehofft, einer von euch steigt ein, aber jetzt muss ich mir selber die Überleitung...
Das habe ich gemerkt und habe es einfach ausgesetzt.
Ja, genau, aber ich hatte vorhin schon eine sehr gute, weil wenn du schon nicht über Fettoni oder Yasin was schreiben willst, weil die es gut meinen, aber es nicht ganz schaffen, wie du es gesagt hast...
Das Yasin-Album war ganz großartig, das ist einfach ein Fehler, dass wir es nicht gemacht haben, ja, bei Fettoni so ein bisschen andere Sache.
Okay, Punkt, schöne Grüße an beide. Ist Jerekit denn Thema?
Sollte es sein, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch total im Feuilleton. Fehlt mir noch so fürs Feuilleton noch so der richtige Ansatz. Ja? Ich habe heute hier nämlich tatsächlich, als ich im Car2Go hier hinfuhr, das Album neue von Sierrakid gehört und da habe ich mal gedacht, man den nicht mal mit El Guni zusammensetzen müsste, weil das so gleiche Ideen von ganz anderen Ecken ausgeführt sind. Ich weiß es nicht, aber total, ja. Liebe
ja, Sierrakid ist vielleicht dann so die Unterweltversion von Guni. So die Upside-Down-Version.
Ja, genau, das ist sozusagen so, Upside-Down.
Der Mindflayer.
Ja.
Ja, das könnte sein.
Ja, aber auch also sorry, nur ein Satz, was mich, siehe Shindy, siehe andere Sachen, das, was mich am meisten interessiert, gerade sind alle ökonomischen Fragen. Und da ist natürlich Rap immer ein guter Ansprechpartner. Und da ist natürlich gerade dieser Vergleich, El Guni und Sierrakid, soweit ich weiß, kommt Sierra Kid ja wirklich jetzt aus einem Milieu oder aus einer Familie, wo nicht viel Geld da war, ja. Und bei El Gunidin, der scheint ja irgendwie jetzt nicht darüber zu rappen, dass er 7 Geschwister hatte und irgendwie arm aufgewachsen ist. Das finde ich alles total interessant.
Ja, bei Kid ist es so, dass er angefangen hat, so vor ein paar Monaten, vielleicht einem halben Jahr oder so, Twitch-Videos hochzuladen, wie er über sich selbst vor 2-3 Jahren spricht. Mhm. Und wo er dann auch dieses legendäre Hotbox-Interview rausgekommen ist, wo er auf laut eigener Aussage auf sämtlichen Substanzen war und es ihm absolut nicht gut ging. Mhm. Und er spricht dann über diese Drogenzeit. Er ist jetzt scheinbar komplett clean und hat dieses Album gemacht und das, glaube ich, auch ein bisschen hier und da verschoben. Und da geht es eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Album drauf, über diese Selbstreflexion aus dieser Zeit, die er jetzt im Rückblick betrachtet sehr, sehr, sehr hart fand.
Ja, ich muss
deswegen sagen, so interessant, weil er so offen über Depressionen und Drogen und so weiter spricht.
Total. Und ich finde fast am meisten stach jetzt beim Hören im Auto heraus, dass es so ein Skit-Interlude gibt, wo er sich selber so eine Sprachmemo aufnimmt. Also seinem Zukunfts-Ich, wenn er wieder depressiv ist, dem will er irgendwie was sagen. Und das hat mich echt so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen gekriegt. Das wirkte auch authentisch und als wäre das wirklich sowas, was er jetzt macht, um weiterzukommen und zu überleben auch.
Wenn man sich dazu dann diese Videos anguckt, wie er darüber spricht, ist dieser Skit auch nochmal einen Ticken intensiver, würde ich sagen.
Ich finde das auch wirklich ganz interessant, was er da macht. Hab so ein bisschen mein Problem damit, dass eben durch besagte Situation, die du schon beschrieben hast von vor 2-3 Jahren, all das an Hoffnung und Erwartung, das ich in den Sierra Kid von vor 5-6 Jahren gesetzt habe, so ein bisschen zerstört wurde und ich jetzt quasi so ein bisschen aus der Entfernung erstmal in Ruhe darauf gucke, wie er sich entwickelt und merke, okay, er wird jetzt langsam noch ein bisschen älter und so, jetzt ist er Anfang 20, ein bisschen viel auf ihn eingeprasselt, mal gucken, wie er sich in 2-4 Jahren dann aufgestellt hat, weil er hat ja immer noch sehr, sehr viel Zeit, um sich zu entwickeln und ist auch noch nicht so verbrannt, wie es, keine Ahnung, vielleicht jüngere Künstler waren, die in dem gleichen Zeitraum schon 4 Alben gemacht haben. Die Jubelarien, die, ich glaube, Daniel war es bei uns bei Backspin, auf dieses Album dann geschrieben hat, konnte ich am Ende aber nicht ganz nachvollziehen. Also ich finde, da sind sehr interessante Sachen dabei, aber das ist dann vielleicht auch einfach ein Generationsding. Ich merke, dass Daniel, der ist ja auch Anfang 20, offensichtlich, ihm wird hier aus der Seele gesprochen. Ich weiß ich nicht. Ich sehe noch zu viel von den Bildern vor Augen, die ich von Sierra Kid von vor 1-2 Jahren hatte.
Wie geht's dir denn mit Milo? Milonär.
Milo. Milo ist Milo. Milo ist Hamburg. Und Milo ist immer so ein Typ, von dem ich nie mehr sicher bin, ob ein Album wirklich das ist, was ein Milonär machen kann und sollte. Der aber es einfach krass durch seinen Charakter einfach schafft, geile Songs, so geile Geschichten so ein bisschen zu platzieren. Und ich finde, da waren auch bei dem ganzen 1, 2, 3 ganz gute Singles dabei, die auch schön ballern, die du schön auch mit dem Fenster runter, auch im Car to Go durch Bergedorf, dir reinziehen kannst. So, er steht aber, finde ich, mehr dafür, dass er Milo ist, als dafür, dass er irgendwie ein geiles Album macht.
Ich kenne ihn zwar, aber ich weiß gar nicht so richtig, wer Milo ist. Also du sagst das so, als müsste man...
Ja, wir sind im Deutschland-Podcast. Hier wüssten Sie es, aber Kevin, erklär Milonär. Mach das mal mit deinen Worten.
Milonär ist, ich würde ihn, glaube ich, als Hamburger Original bezeichnen. Kommt aus Hamburg-Bergedorf.
Das ist eine Floskel, die man da benutzen kann, ja.
Ja, ist, glaube ich, für viele Deutschrap, Hörer, die ihn oberflächlich betrachten, gar nicht so als Hamburger bekannt, weil er
Aslak ist
und im Dunstkreis von Haftbefehl eigentlich auftaucht und so auch zu mehr Prominenz gekommen ist, würde ich mal behaupten. Hat, wie Nico schon gesagt hat, ist, glaube ich, nie großartig durch super krass durchdachte Alben oder so aufgefallen, sondern er hat so 1, 2 Hits, so mach mal locker laden zum Beispiel, ist ein recht großer Song von ihnen.
Ich finde diesen Song übrigens wahnsinnig wichtig, weil das war, glaube ich, ein Einschnitt. Das war so ein Jahr nach der ganzen Haftbefehl ist jetzt in den Feuilletons-Nummer. Mhm. Und dann kam das nochmal und Haftbefehl sitzt da im Joy Division-T-Shirt in dem Video. Und dann kommt Millionär. Das war damals für mich so ein Moment, da ist immer nur, passiert total was, ja.
Ich meine, der ist auch ein geiler Charakter, Milo. Und man muss ja bei ihm auch immer eine Sache klar machen. Guck mal, wenn du Straßenrap anguckst und dann immer diese Reden davon kommen, ja, ist der echt, ist der das, was er da rappt und so, wie viel steckt dahinter? Und bei manchen sagt man ihnen nach, dass sie mehr Schein als Sein sind. Milo ist halt 100% echt. Und genau das steht ihm vielleicht auch manchmal im Wege so, und hat ihm vielleicht in seiner Karriere im Weg gestanden. Es ist dann für mich ganz schön zu sehen, wir haben so ein geiles Ding gemacht bei Backspin, wir haben Fußball gespielt, also mit Teams, Team Millionär gegen Team Backspin, und seine Jungs, der hat dann halt einfach so durch seine, ich glaube, der hat auch eine Spielagentur gegründet, durch seine ganzen Verbindungen hat er uns da halt irgendwelche St. Pauli U23-Kicker mit in die Halle geschickt. Die haben uns so auseinandergeschraubt, meinen kleinen traurigen Haufen Backspin-Team, den ich da eingeladen hatte. So, der ist schon sehr smart und sehr gut in allem, was er macht. Der hat diese Straßenschleue.
Okay, okay.
Hundertprozentig.
Darf ich noch was fragen? Ist er eigentlich links?
Boah, das ist so eine Frage, die man sich so häufig stellen kann bei Rappern, aber das ist ja immer...
Kann man es doch schnell beantworten. Die sind halt nicht politisch oder so.
Ja, genau. Bei vielen also denkt man halt, dass sie links sind,
weil sie oder so, aber
ja, weil sie gegen die Polizei sind und Kapitalismuskritik quasi betreiben, aber auch nur so lange, bis sie da oben in den Etagen angekommen sind, die sie halt vorher beschimpfen.
Ich glaube,
weil du jetzt auch so St. Pauli sagst und so.
Nein, der hat in St. Pauli, der ist HSV-Fan.
Ach so.
Der ist durch und durch HSV-Fan.
Was von Pauli-Spielern?
Ja, der hat U23 Pauli-Spieler in seinem Team gehabt.
Okay, verstehe.
Die Spieleragentur, da so, das ist die Brücke, aber der ist durch und durch HSV-Fan. Den, also ich glaube, der ist nicht politisch, der ist so politisch okay. Wie jeder andere Straßenrapper okay. Auch, straßenpolitisch.
Okay.
Und es ist scheißegal, wo du herkommst, entweder du bist gerade oder du bist nicht gerade. So.
Okay. Ich habe mir das Album übrigens nicht angehört. Irgendwie,
warum nicht?
Ich habe es nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also was heißt geschafft, also eine Woche Zeit gehabt, ne? Aber irgendwie nicht unter der Woche nicht dran gedacht. Aber ich muss sagen, dass ich die Singles allesamt sehr... Na, also ich fand, die haben schon ein paar Schippen draufgelegt zu den Sachen, die Milo davor rausgebracht hat. Und sein Feature-Part auf dem Haiti-Album ist mit das Beste, was ich, glaube ich, je von Milo gehört habe. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Er hat ja auch im Interview damals gesagt, dass er endlich mal die Mucke macht, wie er sie selber machen will und nicht mehr auf andere hört.
Ja, und wir
das
waren
ist gut, ich finde, das merkt man auch.
Und als wir in Dänemark waren, habe ich mich mit Darko unterhalten. Darko, ein Producer aus Hamburg, der früher sehr viel für Milo produziert hat. Und er meinte auch, dass die Jungs dieses Jahr mal angreifen wollen, nochmal ein paar Sachen anders machen wollen.
Ja, ich bin so
finde,
gespannt.
Das hört man und merkt man.
Ich mag bei dem halt genau in diesen Songs so dieses, wenn ich die Straße, ich beschreibe so, ich mag es, wenn ich diese Straße höre. Deswegen mochte ich auch so die ganzen Frankfurter Cello, Abdi, Haftbefehl, aber auch ein Hannibal. Deswegen mag ich die gerne, weil ich authentisch Straße höre. Und es ist nicht nur glorifizierend, sondern es ist auch mal die Schattenseite und so. Und da würde ich Milo auch mit reinpacken. Das Album ist jetzt nichts, das mich am Ende, glaube ich, im Ganze überzeugt hat. Aber auch da bleiben wieder zwei Singles hängen, die ich wahrscheinlich danach auch nochmal laut im Auto höre. Du hast es nicht gehört, ne?
Doch. Ich hab mir das angehört.
Dann möchte ich mal deine Zeit
Ja, das ist halt dann wirklich nichts fürs Feuilleton, weil das ist dann so ein Feuilleton-Klischee, als fänden wir dann alles geil, was irgendwie nach Straße klingt, um uns dann aufzugeilen. Aber da bleibt dann irgendwie nichts für mich hängen. Das hat auch nicht so ein Konzept, wie ich das jetzt bei Shindy so bewundert habe, das Ganze. Ich finde es auch nicht so gut und dicht getextet am Ende. Es sind zwischendurch auch mal so ein paar Floskeln mit reingeraten.
Ich würde sagen, es ist mehr eine Gesamtstimmung.
Und was?
Das Milo-Album. Und dann entweder
wie
lässt du dich
Stimmung?
Davon. Ja, die ist halt Straße. Und entweder du fühlst das oder du fühlst es nicht. Und wenn du es fühlen willst, gebe ich dir jetzt noch einen Gucktipp,
ja.
Einen Videotipp. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe es nicht notiert. Irgendwann vor, es muss 5 Jahre her sein, habe ich einen Backspin Hoods mit Milo näher in Bergedorf gedreht.
Ja.
Und das solltest du dir dann mal angucken, weil dann da versteht man, weil am Ende, es hieß so, okay, Digga, wir treffen uns Bergedorf, da am Einkaufszentrum und dann zeigen wir mal ein bisschen deine Stadt hier,
ja.
So, alles klar. Und am Ende bringt er uns halt in so eine scheiß Dicker-Wohnung und ich denke mir so, was zur Hölle, wo gehst du mit mir hin? Und so, wenn jetzt hier irgendeiner anklopft, dann ist so, ciao.
Okay,
so, Kameras. Also,
ja, das ist auf jeden Fall authentisch. Also insofern okay. Guckst du
ist das eins von diesen mystischen Interviews, wo du deinen Bart noch nicht so hast?
Ja, genau.
Die kann ich mir nicht angucken.
Ich glaub,
weil
da hatte ich keinen Bart.
Du bist mir wie ein fremder Mensch. Das ist so, wie so, als wärst du so eine Alien-Klon-Version. Ich weiß nicht, ich traue dem Nico ohne Bart nicht.
Mein Cousin war das.
Ja. Es ist allerdings so, dass er tatsächlich schon mal in der Zeit vorkam. Es gab, glaube ich, so ein bisschen kleines Porträt, relativ mittelgroße Besprechung, Porträt mal im Hamburg-Teil. Und da hat er irgendwie, da erinnere ich mich dran, da hat er erzählt, da hat er sich damals beschwert, dass irgendwie der 500-Euro-Schein abgeschafft wird, weil es jetzt so schwer ist, die Geldtaschen durch die Straßen zu tragen. Hatte da aber auch so richtig, es wirkte auch so, als könne es sein, wie er es erzählt, ja. Erinnere ich mich jetzt gerade dran.
Ja, der ist halt echt.
So, Nico, ich habe gehört, du möchtest einen Monolog zu einem Album halten, das wir alle drei nicht gehört haben,
glaube ich. Nee, zwei nicht gehört haben. Ich habe es mir angehört. Ich habe heute Morgen...
Ach ja, stimmt.
Ich war heute Morgen joggen und habe mir das Jaden-Album, dieses Eris, wie auch immer das ausgesprochen wird, angehört. Jaden Smith, kennt ihr.
Sag nochmal gerade, ob meine Vermutung stimmt, wer sein Vater ist.
Will Smith.
Ja, okay. Ja,
genau.
Ja.
Ja, genau. Sohn. Und ich habe es mir angehört und... Monolog geht so los und steigt ein, wenn ihr Fragen habt. guck mal, ich bin nur Will Smith groß geworden. Ich habe das alles mitgekriegt.
Ich auch.
Ja, super. Und ich habe auch manchmal auch nicht alles, aber viel Gefühl von dem, was er gemacht hat. Einfach irgendwie doch ein cooler Motherfucker, macht Spaß, dem zuzugucken. Jetzt kommt sein Sohn. Und der ist ja dann logischerweise in einem Kindsalter. So wird jetzt langsam erwachsen. Und ich höre dieses Album und es ist im Prinzip egal, was er macht. Ich höre es halt nicht... So wie, okay, ich höre gleichwertig jemandem zu.
Das geht mir aber nicht so.
Ja, du bist ja auch jünger. Und ich höre so ein Kind rappen. Und das ist so die erste Ebene, die es für mich so schwierig gemacht hat, einzusteigen. Dann habe ich aber das zur Seite geschoben und dann habe ich ihm zugehört. Und dann habe ich etwas entdeckt, was ich sehr spannend fand. Und so ein Mix aus seine ganzen Einflüsse, sein State of the Art so für sich selber künstlerisch so in sein Album packen wollte, schon wahrscheinlich Zeitgeist, also mainstreamig treffen wollte, aber trotzdem offensichtlich aufgrund seiner Stellung, die er hat, weil der ist ja verdammt jung, als Schauspieler schon erfolgreich und an auf Musik nicht immer so angewöhnt, sondern künstlerisch sich den Freiraum auch nimmt. Und war so beeindruckt davon, dass er, glaube ich, die ersten vier Songs heißen P-I-N-K und sind in sich verwoben miteinander, so ein bisschen. Das heißt, also der erste heißt P, der zweite, also so Kleinigkeiten, so absurd. Und das zieht sich im Prinzip durchs ganze Album so durch. Ich habe mir die Geschichte dahinter, die ist mir jetzt nicht ganz bewusst geworden. Dazu müsste ich mich intensiver damit beschäftigen. Aber ich weiß, dass es irgendwie auch noch, ich glaube, zu einem Vorgängeralbum von ihm irgendwie eine Verbindung dazu geben soll. Das heißt, wir haben richtig viel künstlerische Ebenen da drin. Und auf einmal sind da Rock-Elemente mit drin. Und dann hat es irgendwie wieder Spaß gemacht, so einem jungen Typen, der offensichtlich aufgrund seines Familienstammbaums und dann der Position, auf der er ist, so viel künstlerischen Freiraum gibt, ein Album zu machen, das eigentlich richtig, richtig wahrscheinlich gut ist. Nur mich halt nicht ganz mitnehmen kann, weil ich halt immer eher, keine Ahnung, meinen Sohn da höre als einen vollwertigen Künstler.
Aber du fandest doch auch Lil Shrimp gut.
Ja, aber das ist ja mehr so... Das ist mehr so...
Ironisch?
Ja, nee, ironisch ist falsch. Es ist mehr so... Da hat es
mehr kindlichen Charakter?
Ja, das ist noch eine Stufe darunter. Da ist es wirklich so, der ist einfach süß. Den nehme ich nicht ganz ernst, der ist einfach süß. Aber
Jaden, der hat halt gerade seinen Führerschein gemacht. Das ist so ein Kind, das jetzt Auto fahren darf. So einen meinst du?
Ja, da habe ich ein Wunderbeispiel, das habe ich davon auch erzählt. So angedeutet, F.A., Fabian Römer, macht jetzt sein gefühlt wahrscheinlich 14. Album. Mitte, Ende 20, irgendwie sowas. Ne? Vielleicht auch schon 30. Der ist erfolgreich. Der schreibt für alle möglichen Größen. Der ist gut in dem, was er macht. Ich kenn Fabian Römer als F.A. mit seinem ersten Album 2005, keine Ahnung, als 13-Jähriger, der da für einen 13-Jähriger sehr viel schlaue Sachen gesagt hat. Dann habe ich aber sein 5. Album, als er 18 war, auch gehört, wo dann der 18-Jährige mir seine ersten Freundinnen sexuellen Erfahrungen auf Songs gepackt hat. Und wenn du so quasi mit dem groß wirst und von dem kleinen Süßen zu dem Halberwachsenen so... Dann ist irgendwann so, nee, will ich nicht zuhören. So, ich will nicht davon hören, was du mit deinen ersten so, ne, Mädels so gerade erlebst. Und du möchtest was sagen? Ja, mach mal, geh rein.
Ich wollte dir eine Frage stellen. Worüber rappt denn dann Jaden Smith? Was sind denn da die Inhalte?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ein bisschen zugehört, aber beim Joggen und dann darüber nachgedacht, was er gesagt hat. Ich kann es dir wirklich nicht genau sagen.
Aber so grob die Themen.
Also ich glaube, ich weiß, dass das Vorgängeralbum schon sehr konzeptreich war und ich habe jetzt hier nur so zwei schlaue Sätze in meiner Recherche stehen.
Ja.
Und da steht, dass es auf dem Album darum geht, dass es um eine Dystopie geht in Los Angeles und dass ein... Junge namens Eris, also so wie das Album auch heißt, die Führung übernimmt und die Stadt Los Angeles ist nur noch von Kindern belebt und er übernimmt so ein bisschen die Führung und wird dann so der Anführer und kontrolliert alle, weil die anderen Kinder Angst vor ihnen haben und das endet im Ende nicht gut für ihn.
Ja, aber krass, guck mal, ich wusste das alles gar nicht. Ich bin einfach nur rein, hab's angemacht und freue mich über PINK, also Pink, und lese jetzt hier gerade auch noch nach, dass es alles ist, was dieser Aris als noch hatte. Er hatte die Farbe Pink als Ästhetik. Jaden hat seine Haare auch so gefärbt, wusste ich alles nicht. So, das heißt, es bestätigt sich ja noch mehr, was ich quasi gehört habe, dass der Typ richtig Bock hatte, konzeptionell an ein Stück Musik ranzugehen und nicht versucht hat.
Aber das macht er sowieso, der ist ja sehr nerdig.
Ja, genau, aber eben halt nicht versucht hat, irgendwie so Hits zu machen oder jetzt schnelle Erfolgswelle zu reiten, sondern wirklich Kunst machen wollte. Und am Ende klingt er mir zu jung, aber es hat Spaß gemacht, ihm irgendwie dabei zuzuhören.
Ja.
Ich habe ja leider von Lil Shrimp, heißt er so?
Ja.
Lil Shrimp zum ersten Mal gehört, eben kurz vor unserer Podcast-Aufnahme, als Nico mir das gezeigt hat.
Das habe ich nicht für möglich gehalten, dass du den nicht kennst.
Nee, ich frage mich auch, also das echt, bin sauer auf meine Twitter-Bubble. Warum ist das nicht schon längst ein Meme und mir begegnet? Ich verstehe es null. Er kommt nämlich, das ist nämlich komplett ein Fürchter-Thema. Sofort. Wahnsinn, ja. Das hat sich allein gelohnt, deswegen hierhin zu kommen, dass ich jetzt weiß, wer der Schimp ist. Ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte.
Dann freue ich mich jetzt schon auf deinen Scampi-Gang-Grind dann nächste Woche auf Twitter wahrscheinlich.
Natürlich vor allem diese Kevlar-Weste, die er anhat. Wo kriegt man denn Kevlar-Weste für Kinder her?
Gute Frage.
Ich weiß es nicht.
Nee,
habe ich nicht gebraucht als Kind.
Aber ich freue mich darüber in der Zeit.
Danke für den Hinweis,
ja,
Nico.
Genau. Schöne Grüße. Kannst ja dann, ich stelle dir gerne Kontakt her, dann kannst du das, vielleicht ist das eine Kultur-Cover-Geschichte oder so.
Ja, ja.
Meinst du?
Vielleicht für die Kinderzeit. Vielleicht mal nach.
Ich möchte aber noch über ein anderes Album reden. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Lost Tapes von Nas gehört?
Nope. Ich habe einen Track gehört.
Du auch nicht?
Nee, leider nicht. Da bin ich jetzt raus.
Dann allgemein gefragt, wenn ihr Nas so lest, wenn der was macht, denkt ihr dann, ja,
ich denke dann an zwei Alben, die ich mit 14 und 15 gehört habe, die mir meine Freundin gezeigt haben. Und das war richtig geil, das hat mir nämlich so eine Welt aufgemacht.
Mhm.
So Got Yourself a Gun und so, das fand ich damals alles richtig geil, als Kind schon.
Mhm.
Aber mit der Zeit komplett, ich glaube, das letzte Album von Nas, was ich mir so richtig genüsslich reingefahren habe, war das mit Damian Marley zusammen.
Ja, und du?
Ich denke leider an das letzte Kollega-Album und stelle mir die Frage, wie der da drauf landen konnte. Das habt ihr wahrscheinlich hier schon mal in einem Podcast 3 Stunden diskutiert.
Nee,
das nicht. Aber das ist dann halt...
Kollega hatte ihn auf einer Party getroffen und Nas fand Kollega total cool und wollte sofort einen Song mit ihm aufnehmen.
So erzählen das immer alle deutschen Rapper.
Ja. Und das stimmt gar nicht. Ach so.
Also, wer weiß, ich habe keine Ahnung.
Er fand ihn wahrscheinlich voll cool und die 30.000 Euro, die er dabei hatte.
Das wäre aber auch traurig. Warum braucht Nas 30.000 Euro?
Hm. Prinzipding.
Braucht jemand nicht
30.000? Ach so, das ist nicht... Okay.
Ich bin Rapper. Ach so. Meine 16 Takte von mir
die kosten so und so viel. Die nehme ich auch noch mit.
Ja.
Hm. Okay.
Brauchst du keine 30.000 Euro?
Ja, ich bin ja auch nicht Nas.
Aber wo 30.000 Euro? Wie viel Geld verdienst du mit Twitter?
Nichts. Wieso soll ich da Geld verdienen? Das ist nicht Instagram, Nico.
Nee, weil ich aber dem Hinweis nachgehen will aus diesem Rant zwischen 3plus Alias und Motrip, wo Alias gesagt hat, er verdient 2.500 Euro.
Das habe ich mich auch gefragt. Das wisst ihr auch nicht, was er damit gemeint hat.
Doch, er hat doch irgendwie geschrieben für 1,5 Stunden Twitter oder so. Er hat, glaube ich, irgendwann mal einen Account übernommen und dafür dann Geld bekommen.
Ja, sowas habe ich mir gedacht. Irgendwie für irgendein Magazin oder irgendwie.
Ja.
Aber nicht für Bill Cosby Memes.
Ich glaube, da wurden ein paar Sachen vermengt einfach von 3plus, aber das Bill Cosby Memes ist ja so das hauptsächliche Ding, für das Alias auf Twitter bekannt war.
Okay, ja, aber dann stellt sich trotzdem die Frage, wer gibt Alias 2.500 Euro für 1,5 Stunden Twitter?
Und
wo musst du dich melden? Oder?
Und die nächste Frage wäre, was wäre dein Preis?
Ja, ich wüsste jetzt gerne mal, was das für ein Medium war.
Jetzt hast du natürlich einen Referenzpreis.
Ja, was wäre dein Preis? Wie viel würdest du es machen? Wie viel würdest du ein Twitter
pro Stunde?
Ja, so.
10.000?
Das ist ein stattlicher Preis. Aber das ist auch so ein Preis, den du ansetzt, weil du weißt, es zahlt ihn keiner. Das ist ein Schutzfall.
Das hat mir neulich ein Handwerker erklärt, weil es ja gerade schwierig, Handwerker zu finden.
Ja.
Und wenn man Handwerker anruft, dann machen sie dir einen Abwehrpreis. Ja. Der ist so hoch, dass sie eigentlich wollen, dass du Nein sagst.
Ja.
Und wenn du doch Ja sagst, dann
lohnt es sich,
kriegen sie halt 10.000 Euro für eine Stunde Twitter.
Ja.
Ja.
Apropos, ich möchte an dieser Stelle mal nachfragen, warum wir eigentlich bisher noch nicht die Möglichkeit hatten, den Zeit-Account zu übernehmen, mal für eine Woche oder einen Tag oder so.
ach, das, nee, das kann ich mal anfragen.
Ja, ja, mach das mal. Ich würde gerne mal, du weißt ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe mein Problem so mit Twitter. Vielleicht wäre das mein Einstieg, so meine Therapie mit Twitter, indem ich den Zeit-Account mal für eine Woche übernehme.
Ja, kann ich mal anbieten. Ja?
Kevin, du hilfst mir dann, ne?
Ja, ja.
Ja?
Wir kaufen einfach Copy-Paste.
Nein, genau. Aber ich will nur kurz noch zu Narsus, weil ihr das nicht gehört habt. Ich möchte, dass ihr es mal hört, weil ich habe Narsus zum Beispiel, also ich finde es wesentlich, Lost Tapes 2 ist besser als mit Kanye West sich einschließen und ein Album machen, offensichtlich. Ich finde dieses Nas-Kanye West-Ding, da fand ich nicht. Aber Lost Tapes finde ich gut. So, ich mag das richtig gerne und ich habe trotzdem immer so mein Problem, wenn die alten Künstler, die schon 1900 irgendwann gute Sachen gemacht haben, immer wieder aufs neue Sachen machen, weil ich denke, irgendwann schaffst du es nicht mehr, Zeitgeist zu treffen. Aber dieses Lost Tapes klingt halt wie Nas 1900 irgendwas oder 2000 frühe irgendwie sowas.
Und das dann klingt doch wie alles, weil es doch alles Überbleibsel aus den ganzen letzten Projekten sind.
Genau, und aber es sind nicht schlechte Sachen, einfach schlichtweg. Und damit fühlt es sich gut an wie ein stimmiges Nas-Projekt, das man hören kann, wenn man irgendwo eine Verbindung zu ihm hat und mal wieder was Neues hören möchte. Deswegen war ich, das war das Zweite, das ich heute Morgen gehört habe beim Joggen, war ich sehr angetan und habe mich sehr darüber gefreut.
Wie lange joggst du denn?
Mit denen.
Mit vielen Pausen einfach.
Ja, genau.
Zwischendurch bei Elbgold noch ein Franzbrötchen.
Nee, mit denen und dem Fitness-Einsatz so. Also ich bin schon über eine Stunde auf jeden Fall unterwegs.
Was machst du denn noch so? Fitness?
Ja, da ist so ein Fitness-Ding noch dabei und so. Und dann nochmal Stretching zwischendurch.
So. Wow.
Ja.
Stille. Bist du auch Freiathlet? So wie ich?
Nee.
Ich bin auch Freiathlet. Ich habe heute Morgen auch Freiathletik betrieben.
Und? Zahlst du, hast du Premium-Account?
Oder? Nee, ein Kumpel. Und der ist gerade im Urlaub, also kriegen wir Screenshots.
Das ist alles so bitter, ey. Wollen wir mal über... den Rest lassen wir weg. Wir reden eben schon sehr, sehr lange. Krass, 40 Minuten.
Ich wollte eigentlich noch was zu Shindy sagen.
Was willst du denn noch? Komm, sag, was du zu Shindy sagen willst.
Nein, sprich weiter.
Lass uns mal kurz über Singles reden.
Die hätte ich jetzt eigentlich am liebsten übersprungen.
Ja, dann mach mir, dann such eine aus.
Eine?
Ja, du eine, ich eine.
Mavi Phoenix.
Okay, nee, warum? Erklär kurz.
Einfach weil...
Hol den Gast ab.
Okay, Mavi Phoenix hast du wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Schirm.
Ja klar, die war sogar, unsere Kollegen von Zeit Campus hatten die, glaube ich, mal auf dem Cover sogar.
Ja, und haben die auch gebucht auf so Zeitkonzerten, genau, hier in Hamburg.
Das war so eine Zeitveranstaltung, wo sie gespielt hat.
Richtig.
Ja.
Und Mavi Phoenix, junge Künstlerin aus Österreich, lebt in Wien, geboren in Linz, hat vor ein paar Monaten einen Track rausgebracht, auf dem sie sich geoutet hat als homosexuell. Hat dann so ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht und jetzt ist ein Track rausgekommen, der nennt sich Bullet in My Heart, wo sie sich über Transgender äußert und auch nicht so wirklich sagt, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlt und so weiter. Und das ist einfach eine krass mutige Message und gefühlt der einzige Track, der in den letzten zwei Wochen rausgekommen ist im deutschen bzw. internationalen Rap-Kosmos, der irgendwie eine Aussage hatte. Und dann auch so eine krasse. Und gerade, worüber wir wahrscheinlich nachher noch sprechen werden, im Hinblick auf Bowser, auf dem Fozzy Bob Remix, schon eine krasse Aussage gewesen.
Ich habe den Song leider noch nicht gehört, deswegen glaube ich das jetzt einfach mal so, wenn Kevin das sagt. Finde natürlich Mavi Phoenix auch toll. Ja.
Und ich muss sagen, bin da immer noch so ein bisschen... ich finde es immer spannend, dass diese Persönlichkeiten, wie sie gibt, die so stark für eine Sache stehen und so viel... Du hast das Wort Mut eben benutzt, ne? Ich glaube, das bringt es auch ganz gut auf den Punkt. Ich habe nach einem Wort gesucht.
Ist eigentlich traurig, dass es mutig ist.
Ja, aber schon irgendwie das so zu machen. Und ich finde es dann einfach immer ein bisschen schade, wenn es mich musikalisch einfach überhaupt nicht abholt. Und ich finde den Song halt, ich finde Message, Hut ab, Künstlerin, Hut ab. Wichtig, dass es das gibt. Verstehe auch voll, warum Feuilleton, dass dem dann den Raum gibt, den es auch verdient hat. Ganz simpel, Song.
Ja, das kann
ist
ich,
nicht also, meiner so. Und ich fand das immer ein bisschen schade.
Nicht deins ist.
Ich habe zum Beispiel, ich
mag das sehr gerne.
Hohen Respekt vor zum Beispiel auch Suki aus Berlin und all, was sie macht. Und bin nicht müde dabei, jedem immer zu erzählen, dass man ihr zuhören muss und dass man darauf achten muss, was sie sagt. Aber es gibt halt kaum Songs von ihr, die ich jetzt wirklich privat auch noch ein zweites und drittes Mal hören würde.
Du, da will ich jetzt gerade nur abstrakt noch mal was zu sagen, weil du jetzt sagst, dass das Feuilleton Marvin Phoenix Raum gibt, ja? Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, wo du gesagt hast, warum habt ihr nicht die und die Alben gemacht? So funktionieren wir dann eben auch nicht. Also Marvin Phoenix im Feuilleton hatten wir sie, glaube ich, nämlich noch nie. Irgendwie, wir sind ja dann auch nicht der Politikteil oder der Gesellschaftsteil. Das
Zeitmagazin quasi, ne?
Ja, das bestimmt, ja. Im Zeitmagazin, das ist dann
okay.
Auch durch so einen Glamour-Faktor und so, ja. Aber um dann fürs Feuilleton irgendwas Interessantes zu haben, das ist irgendwie eine andere Ebene als jemand, der politisch das Richtige und Wichtige sagt. Ja, das überschneidet sich nicht zwangsläufig. Ich glaube, das ist manchmal so ein Missverständnis.
Ja, check ich.
Ich habe nebenbei gerade noch geguckt. Ich wollte noch mal gucken, ob es von den aktuellen Singles noch eine gibt, die ich unbedingt erwähnen wollte.
Ich habe nur, darf ich was fragen?
Ja, gerne.
Weil ich habe den neuen UFO-Song noch nicht gehört, Nummer.
Ja.
Aber er hatte bei Instagram so ein Foto gepostet, wo er mit nacktem Oberkörper so ein Baby hält. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das seins? Weißt du da was?
Weiß ich nicht, ob da. Wie hieß die Puppe noch gleich?
Tiffany.
Wie das möglich ist. Aber ich habe das Video auch noch nicht gesehen, muss ich sagen.
Aber wenn ihr gerade über UFO redet, dann möchte ich mal gerne wissen, gab es eigentlich irgendwelche Antworten auf den Kain und Abel-Song von...
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, ne?
Nein.
Hast du den gehört, Said? Kain und Abel?
Nee, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Said hat was gemacht?
Said, Berliner Künstler, ahnst du, hat einen Song gemacht, der hieß Kain und Abel und das ist im Prinzip ein langer Brief an UFO 361, dass er es ihm nicht verziehen hat.
Moment, dass Said UFO nicht verzeihen kann.
Richtig.
Verzeihen kann, ich wusste nicht mal, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben.
UFO war damals bei Hoodrich, dem Label von Said. Als er noch Rap gemacht hat.
Ja.
Und dann irgendwann wurde es Trap und dann ist er da weg. Und
ja. Dann ist er erfolgreich geworden.
Es gibt übrigens auch Pullis von Hoodrich, auf denen steht, du bist kein Berliner. Das also. Aber nichts mit UFO so zu tun hat.
Ja. Ach so.
Aber okay. Ist trotzdem witzig.
Ja.
Also.
Und dann hat er, ich halte ja Said für den wahrscheinlich Deutschraps most underrated Artist. 100%. Ich glaube, es gibt keinen Typen, der krasser ist und der weniger Hack dafür gekriegt hat bisher in seiner Karriere als Said. Und schwing immer noch so ein bisschen hin und her, ob ich das gut finde, dass er so diese offensichtlich offene Wunde, die er hat, immer noch auf ganzem Song rausbringen muss. Oder
also der Zeitpunkt hat mich gewundert, den Track fand ich dennoch sehr gut.
Ja, aber der hat ja nichts anderes, der Track sagt ja nichts anderes als UFO, du bist...
Ja, aber es war nicht so ein plumper Diss.
Ja.
Es war schon geschmackvoll gemacht und es erzählt eine Geschichte und er nennt kein einziges Mal den Namen und es würde
aber
ich, auch...
Genau, aber jeder weiß es.
Ja, ja, genau.
Oh gut, außer du hast...
Nee, hab ich nicht mitbekommen. Ich überlege die ganze Zeit auch, mit Said verbinde ich so total so viele negative Storys, aber mir fällt jetzt keine einzige ein. Hatte der nicht auch mal so ganz viel Skandal?
Nee, du denkst wahrscheinlich an den Red Bull Culture Clash aus dem letzten Jahr. Oder war das Anfang dieses Jahres? Nee.
Da ist er auf die Bühne und hat einfach auf die Fresse gehauen.
Hat den Jugglers eine verpasst.
Okay.
Erklärung war, in Berlin nennt man niemanden auf einer Bühne Hurensohn.
Okay.
Der ist real.
Ja, das war nämlich auch so ein Problem. Also diese Red Bull Soundclash sind ja immer sehr geheim, was so geheime Gäste und so weiter angeht. Und es haben ja nur Produzenten sind gegeneinander angetreten. Und die wussten wirklich nicht, wer die Special Guests von den anderen jeweils sind. Und die Jugglers wussten nicht, bevor sie dann Dexter, Brenk und Suf Daddy beleidigt haben, dass sie Halb Neukölln im Backstage haben.
Ja.
Und Halb Neukölln war dann so relativ schnell vorzeitig auf der Bühne.
Ja. Okay, verstehe. Ja, sorry, ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe mir währenddessen UFOs Insta-Story angeguckt, wo er sich über seinen Türkei-Urlaub beschwert, weil das Hotel nicht gut war.
Wie viele Sterne hatte das Hotel? 5?
Ja, das war schon teuer, aber der Service war überhaupt nicht gut. Und dann beendet hat er irgendwie so mit R.E.P. Türkei, weil er nie wieder in der Türkei Urlaub macht.
Ich finde den neuen Song übrigens mit Raff ganz, ganz schlimm. Den mit Gunner dagegen fand ich gut davor.
Und den fand ich halt, und das ist so ganz interessant. Da bin ich nämlich, das ist das Letzte, was ich noch kurz dazu sagen kann, diesen UFO-Gunner-Song. Ich finde, Flair macht das mit dem, wie man das
sagt, Smoke Purp.
Smoke Purp macht es besser, für mich geschmacklich besser als UFO mit Kanna.
Das läuft jetzt bei mir nicht, zu Hause auch nicht wirklich, aber ich fand die, ich habe Schlimmeres erwartet, weil ich finde, UFO ist immer jemand, der den ganzen Track so einnimmt und eigentlich irgendwie mit Features nicht so gut harmoniert. Und das mit Gunna fand ich aber überraschend gut, weil Deutsch-Ami-Kombination auch irgendwie immer schwierig. Das lief aber gut für meine Verhältnisse. Und dann habe ich heute Raff und UFO gehört und das, ich habe es nicht verstanden, was das soll. Das, ich fand das irgendwie ein bisschen zu... Ich habe mehr erwartet bei den beiden. Das klang so nach, haben wir mal kurz gemacht.
Wieder fällt mir keine Überleitung ein. Lass uns zu den News kommen. Damit wir hier diese XXL-Version des Stammtisches nicht komplett übertreiben. Wir werden auf jeden Fall länger als sonst.
Fahrig, ne?
Ja, aber das liegt ja an ihm, nicht an uns.
Guck mal hier.
Ertappt
gefühlt.
Ja, genau. So, lass uns über News reden. Und, Leute, es gibt einen Jingle.
Ja, der wurde uns nämlich eingeschickt.
Der wurde uns eingeschickt.
Ich habe keinen Künstlernamen oder so, aber Jonas heißt der gute Mann, der uns den Jingle geschickt hat.
Jonas, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Ihr hört jetzt den Jingle zu News. News. Sagt uns, was ihr von dem Jingle haltet, ob wir ihn benutzen dürfen, ob wir ihn weiter benutzen sollen oder ob ihr der Meinung seid, Jonas, komm, Bruder. Das war nix, ich schicke einen besseren und vor allem schicke mir Jingles. Ich mag's, ich will endlich, dass wir vernünftige Jingles haben.
Jonas hat uns auch angeboten, wenn wir den Jingle gut finden, dass er für die anderen Kategorien auch gleich welche macht.
Ja, sehr gut. Also sagt uns, was ihr davon haltet.
Das würde ich bin hier für freie Marktwirtschaft. Jeder soll den geileren Jingle einschicken.
Jeder soll Jingles einschicken, wenn er will. Du kannst, Kunstfreiheit heißt, jeder kann machen, was er will. Ist das, was Bowser auf dem Bossy Bob Remix gemacht hat, fällt das unter Kunstfreiheit?
Ja, gar fällt das unter Kunstfreiheit. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, dass das absolut eklig ist. Und die Frage ist ein bisschen, bei Bowser bin ich mir nicht sicher, weiß er das, ich sag's jetzt mal kurz, weil wir, hat's ja irgendeiner nicht mitbekommen, weiß er, dass man sagen, ich fix sie alle, auch Lesben, dass das irgendwie ein super...
Auch Lesben Anti, werden umgedreht.
Werden umgedreht, genau. Dass das halt ein super homosexuelles Klischee ist, dass es auch mit Gewalterfahrungen verbunden ist, weil sowas als sozusagen gewaltvolle Handlung dann auch mal durchgeführt wurde und damit eine Geschichte von uns, weiß er das und macht es trotzdem und macht es deswegen, weil es so geil findet? Oder da bin ich mir halt irgendwie sicher, oder weiß er es vielleicht wirklich gar nicht?
Ich glaube, es ist einfach dieser plumpe Spruch, ich bin so geil, ich ändere sogar Sexualitäten.
Aber es hat ihm noch nie jemand gesagt, dass das fast mit das Schlimmste ist, was du zu einer lesbischen Frau sagen kannst?
Ich glaube auch nicht, dass die Ebene da schon erreicht wurde.
Das Ding ist, was ich nie verstehe, also dann hat man diese Chance. So, also klar gibt es da irgendwie beide auf dem gleichen Label, also Stormzy und Bowser sind beide bei Warner, glaube ich. Also Bowser auf jeden Fall. Dann gibt es diese Möglichkeit, für Capo und Bowser auf diesen Remix drauf zu springen. Und dann verstehe ich einfach nicht, wenn man sich so 2 Sekunden mit Stormzy beschäftigt, wenn man das vielleicht gemacht hat sogar im Vorfeld, also der hat sich vor 2 Jahren voll von all solchen Dingen halt entfernt, distanziert. Und wie kommt man darauf, dass dann die Zeile nötig ist? Also er hätte ja auch irgendwas, er hätte auch seine Einkaufsliste vorrappen können, so der Remix wäre genauso erfolgreich gewesen. So.
Vielleicht ist es doch Absicht.
Warum muss man dann so einen Quatsch?
Ja, vielleicht ist es doch rappen. Absicht, vielleicht weiß das ja.
Ja. Dass dann so drüber gesprochen wird. Ja, das kann natürlich sein, aber das wäre ja noch ekliger.
Ja, klar. Also, oder beides furchtbar. Vielleicht noch ekliger. Ja, weil man fragt sich wirklich, wenn man doch irgendwie weiß, dass der Künstler dafür ja für eine positive Message steht jetzt, so, warum dann?
Ich habe den Song, was das angeht, nicht weiter analysiert, aber ich habe irgendwo gelesen, dass auch der Stormzy-Part jetzt nicht, also dass der auch nicht ganz ohne ist.
Ja, die Hook ist jetzt nicht ganz ohne, muss man dazu sagen. Das ist mir auch aufgefallen.
Also bewegen sie sich schon alle so auf der ähnlichen thematischen Ebene? Also ich glaube, Salva hat dann ja Stormzy den Text übersetzt, hat ihn drüber geschickt, hat gesagt, hier, guck mal, scheiße. Und da ist ja, glaube ich, keine Reaktion drauf gekommen. Vielleicht auch, weil Stormzy sich gedacht hat, ja, wieso, das haben wir ja so abgesprochen.
Die komplette Kommentarspalte von Stormzy hat den Teaser zum Remix auf Facebook gepostet.
Ja.
Und es waren so viele Kommentare da von deutschen Rap-Fans, die auf Englisch geschrieben haben, dass er sich das bitte anders überlegen soll und dass er sich das anhören soll.
Ja, ja, ist ja auch alles vollkommen richtig. Ich will auf einer anderen Seite kommen. Was ist denn mit den englischen Rap-Fans? Und was ist mit Stormzy? Was haben die denn darüber gedacht? Das wäre ja eigentlich mal interessant.
Ja, genau. Das ist halt die Frage so.
Ja, und es wird ja die ganze Zeit unterstellt, dass der keine Ahnung hat, was da passiert ist. Vielleicht wusste der ganz genau, was passiert.
Ich finde es so ein bisschen komisch, dass über den nicht-deutschen Künstler das so ins Ausland verlagert wird. Mhm. Weil auch fand ich dann seltsam, dass dann so immer so Briefe an den gingen und an die englischen Fans und so. Weil man müsste das doch wirklich einfach hier klären. Und wenn man das ganz, ganz schlimm findet, müsste man hier jetzt irgendwie whatever, Warner boykottieren oder so. Also ist jetzt nicht mein Ansatz. Aber ich finde es jetzt komisch, das so ins Ausland zu verschieben.
Mhm. Ja, ich glaube, da ging es darum, weil ja dieser Teaser rausgekommen ist, da haben dann die Leute sich dafür stark gemacht, dass dieser Track gar nicht erst rauskommt. Und deswegen wurde dann Stormzy in erster Linie adressiert.
Ich möchte
das war immer die Bitte, bitte lass diesen Track nicht rauskommen.
Ja, aber kann man ja auch Warner Deutschland bitten.
Klar.
Wie,
wenn man das möchte.
Wie findest du das? Also, dass man sich öffentlich mit dem Text so beschäftigt, es so thematisiert und es auch so quasi versucht, direkt an den Künstler heranzutreten und es zu so einem Thema zu machen, wie es hier passiert, in der Form, wie es passiert.
Ja, scheiße, ich weiß es echt gar nicht mehr bei diesen Sachen. Ich weiß ja nicht mal, das war die erste Frage, ich weiß ja nicht mal, ob Bowser vielleicht, wenn man es ihm erklärt, irgendwie sagen würde, ah ja, okay, ja, das ist wirklich eklig, ja, wusste ich nicht, mache ich nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Und dann, was mich auch nervt, ist, wenn man dann so ein bisschen, ich will nicht sagen verlogen, aber irgendwie so ein bisschen krumm in die Sache reingeht und irgendwie sagt, ja, super ekliger Typ Bowser, der gehört jetzt gecancelt und der gehört überall weg und wir boykottieren den überall. Also kann jeder so finden, wenn er will. Aber ich stand hier letztes Jahr beim Dings, wie heißt es, Spektrum, ja, da bei Bowser und da stehen halt ganz viele, weiß ich nicht, 17-jährige Mädels und feiern das völlig ab und lieben den und machen das so. Ja, und das muss man jetzt erstmal akzeptieren, dass das so ist. Da kann man ja nicht sagen, der Typ ist einfach eklig und ist nicht charismatisch und furchtbar. Und irgendwas scheint er ja irgendwie zu haben. So.
Ja, das führst du ja weiter mit fragwürdigen Situationen um die 187 Straßenbande, die offensichtlich nicht in ihrem privaten Umfeld passiert sind, die dazu führen, dass berechtigterweise diese Themen groß gemacht werden und zeitgleich sie aber auf Festivals spielen, wo dann 100.000 Leute vor der Bühne stehen und alle schreien und jubeln. So,
aber das ist für mich eine andere Sache, weil da geht es ja wirklich um eine private Sache, die, wie ich jetzt erfahren habe, man nicht mehr benennen darf, weil sie selbst die Bildzeitung runtergenommen hat. Okay. Deswegen tue ich es jetzt hier auch nicht, sonst will ich es gerne. Und das ist ja wirklich was echt ist, was passiert. Es geht ja nicht um die Kunst, das hat ja nichts mit Kunstfreiheit zu tun. Ja, das ist, finde ich, eine ganz andere Geschichte, als was in Bowser's Lyrics
vorkommt. Ja, okay,
vorkommt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber, ja. Ich weiß gerade nicht.
Also eigentlich sind sich ja alle einig in dieser Nummer.
Ja.
So, das Einzige, was ich mich eigentlich immer frage, ist wirklich, also warum der Künstler denkt, dass es jetzt nötig ist, dass diese Zeile wichtig ist.
Ach ja, genau, da wollte ich nämlich vorhin eigentlich auch drauf kommen, so, weil du das beschrieben hast, so von wegen, warum dann diesen Part da abliefern, ne?
Ja.
Ja, genau. Das ist auch eine Ebene, die sich wahrscheinlich dann einfach mit einer Ignoranz des Künstlers erklärt. Weil, irgendwie, ich weiß nicht, wer von euch beiden das war, aber ich mir halt dabei einfach gedacht habe, dass Künstler erfährt, er kann bei Stormzy einen Part mit auf einen Remix raufpacken, dann hat er nicht das Gefühl, oh krass, ich kann bei Stormzy einen Part auf den Remix packen. Sondern es ist, ey, geil.
Ich rotze einen Part hin.
Der wollte mich haben. Ich bin der Coolste. Also mache ich das, was ich immer mache.
Ja.
Und genauso fühlt sich's an. Aber ich mag, dass im Moment sehr viel diskutiert wird über die Dinge. Ich weiß
ja,
noch nicht,
ob manchmal... Ja, passieren ja auch alle zwei Tage Dinge, über die man diskutieren muss.
Das ist Bullshit. Das ist schon immer passiert. Nur jetzt wird drüber diskutiert.
Da möchte ich aber kurz widersprechen. Weil ich habe auf dieser Liste einen Punkt gesehen, den du wahrscheinlich auch im Kopf hast, wo ich nämlich finde, den sollte man nicht diskutieren. Weil es gibt gewisse Dinge, die sind sozusagen unter einer bestimmten Schwelle. Das betrifft Leute, von denen ich noch nie gehört habe, die kein Mensch kennt und die irgendeinen Scheiß machen, die im Zweifelsfall die Polizei regeln soll, wenn es sich um eine Straftat handelt. Und sonst reden wir einfach nicht drüber, weil es irgendwelchen Deppen nur Aufmerksamkeit gibt.
Sehe ich ganz genauso, deswegen reden wir auch nicht drüber. Das ist aus der Recherche damit drin. Wir reden aber über einen anderen Deppen, der jetzt anfängt, den schwedischen Präsidenten zu erzählen, dass er jetzt Part der Black Community ist und dass er für die Schwarzen in seinem Land kämpft, damit sie befreit werden. Was denkst du, wenn Donald Trump auf Twitter versucht, A$AP Rocky aus dem Knast zu holen?
Ach, irgendwie habe ich jetzt schon wieder gedacht, die Story zeigt vielleicht, warum Trump gewählt wird. Was das Versprechen an Trump ist. Weil, also dann gibt es immer die Geschichte irgendwie, A$AP Rocky ist da im Gefängnis, Kanye West will sich drum kümmern, Kim Kardashian ruft dann irgendwie Trumps Schwiegersohn an und der sagt, es ist Trump, so wird das jetzt erzählt und plötzlich so eine ganz wirre, wie so, also eine Rap-Welt. Irgendwie der eine sagt dem anderen Bescheid
und mein Cousin... Sims spielen.
Genau, ja. Und mein Cousin kommt jetzt noch und der sagt dem Bescheid. Und ich glaube, das ist das Prinzip Donald Trump, weil zumindest die Leute, die ihn gewählt haben, und vielleicht ist da ja auch ein Körnchen Wahrheit dran, die sagen sich, so ist es sowieso immer. So war es immer in der Politik. Da haben einfach Leute persönlich wen gekannt und haben gesagt, kannst du mir einen Gefallen tun. Nur jetzt ist es endlich so in dieser Rap-Update-haften, Reality-haften Quatsch-Öffentlichkeit. Es liegt alles offen endlich mal. Wir sehen mal, wie irgendwie Kushner mit Kim Kardashian telefoniert und es sind eben nicht mehr die Hintermänner irgendwelcher militärisch-industriellen Komplexes, die da irgendwas machen. Ich glaube, es ist echt eine Geschichte, die viel über diesen Appeal vom Trumpism irgendwie verrät.
Macht das Sinn, was ich gesagt habe?
Ja, ach, ey. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von den Ausführungen halten soll.
Naja, weil ich glaube, es ist doch erstmal komisch, dass das so eine Klatsch und Tratsch, der eine sagt dem anderen Bescheid, Welt irgendwie ist, die wir sonst eben kennen aus dem Deutschrap, ja, aus Reality-TV, irgendwie aus sowas. Und ich glaube, vielen Leuten gefällt das, weil sie sagen, das ist wenigstens was ich kenne und womit ich dealen kann. Und so ist es doch, wenigstens ist es irgendwie offen.
Ich würde im viel kleineren und engeren Kreis erstmal damit anfangen wollen, wie ich mir das vorstellen muss. Donald Trump und Kanye West fangen an, sich anzunähern, offensichtlich proaktiv auf Bestreben von Kanye West, um dann gemeinsam dafür zu sorgen, dass A$AP Rocky, der bestimmt in seinem Leben auch schon mal irgendwann Fuck Donald Trump gerappt hat, dass man gemeinsam versucht, Donald Trump in Schweden aus dem Knast zu holen, weil er da Fans offensichtlich verprügelt haben soll. Konjunktiv hier, weil, ne? Und so.
Den einen soll er aber auch ganz schön weggeschleudert haben.
das habe ich sogar gesehen. Aber da fand ich auch, habe ich mir so gedacht, stattlicher Schwung, den er da so
hatte. Das war fast so ein bisschen Bud Spencer-mäßig.
Ey, aber bevor, gleich, habt ihr diese Videos gesehen?
Nee, ich habe nur so Fotos, so Stills gesehen.
Aber wenn man das, was ich so mir zusammengesammelt habe, Informationen, deswegen ist es jetzt sehr konjunktiv und sehr vorsichtig oder so, aber ich stelle mir das so vor, ey, du bist A$AP Rocky mit Bodyguards und du gehst da durch Stockholm und chillst mal ein bisschen und gehst mal die Straße lang und dann laufen dir da irgendwelche Fantrolle einfach stundenlang hinterher. Und dein Bodyguard sagt die ganze Zeit immer, nein, lass uns in Ruhe, geht da lang, wir gehen da lang, nein, wir gehen da lang und so. Und dann gibt es irgendwann eine Situation, man kann die Dialoge nicht sogar ganz verstehen, wo dann einer der Fans aufgrund von Aggression Richtung Bodyguard seine Kopfhörer nimmt und sie ihm gegen die Brust schleudert, die dabei kaputt gehen, um danach dann weiter hinterher zu laufen, um dann irgendwann in den Dialogen zu sagen, ja, aber ich will erstmal meine Kopfhörer wieder haben. Wo ich mir denke, ey, die hast du einmal diesen scheiß Bodyguard-Stein da in die Brust geworfen. Geh hin, bau sie dir zusammen oder mach es nicht. Warum gehst du nicht einfach nach Hause? Und dann kriegen sie halt richtig den Arsch vermöbelt, was nicht in Ordnung ist, möchte ich mal kurz klar machen. Aber irgendwie, wenn ich mir diese Bilder angucke, mir denke, ist jetzt nicht die größte Überraschung, dass es so eskaliert.
Ja, aber es gibt also ein paar Punkte, die mich stören an dieser Geschichte.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Einerseits lagen da, keine Ahnung, das waren 17-jährige Jungs oder so, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall waren das jetzt keine krassen Tiere, die sich da mit ihren Kopfhörern dem Bodyguard gegenübergestellt haben.
Das ist, ja, richtig.
So, und dann ist das ja scheinbar der Job des Bodyguards, sich darum zu kümmern, dass es A$AP Rocky irgendwie gut geht oder zumindest, dass er da heile rauskommt.
Auch ja.
Im Endeffekt war es aber so, dass zu dritt, inklusive A$AP Rocky, auf diese zwei Kids eingetreten wurde, die am Boden lagen.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum die zu Recht da eingekerkert sind und das nicht in Ordnung ist.
Und jetzt
ist
der Punkt, der mich stört. Der mich vor allem stört.
Ja.
Nur weil A$AP Rocky mal, und ich mag ihn eigentlich auch, zwei Takte in ein Mikrofon gerappt hat, schreit die halbe Welt Free ASAP oder Free Rocky. Und Künstler sagen, so wie Tyler the Creator, dass sie nicht mehr in Schweden spielen wollen. Ich glaube, Justin Bieber hat das auch gesagt, dass sie jetzt Schweden boykottieren wollen. So, aber aus was für einer rosa-roten Rap-Brille guckt man denn da drauf?
Ja, pass mal auf, dann gehe ich jetzt
aber
auf
die... Das ist ja gefühlt immer so, dieser Schutzreflex. Ein Rapper macht irgendwas, kommt dafür berechtigt oder unberechtigt irgendwie in Haft und sofort wollen die halbe Welt, dass er freikommt.
Das stimmt schon, dieses Free irgendwas. Ich glaube, da glaube ich wirklich, dass viele Rapper einfach nicht wissen, dass man eine politische Konnotation hat und nicht, ja, der hat halt irgendwie den anderen abgezogen, Drogen gedealt, ja, Free irgendwas. Ja, nee, wir meinen ja, eigentlich ist... mal für politische Gefahren.
Scheiße, ja, mein Kumpel wurde erwischt, wie er 2 Kilo Koks geschoben hat. Ach komm, wir machen einfach Free-Irgendwas-Shirts. Das wird schon.
Da müsste man echt mal reingehen und irgendwie sagen, das funktioniert nicht in jedem Fall. Man muss schon sagen, politische Implikationen sollte das Ganze haben. Aber manche sagen ja, das hätte es in dem Fall. Da gibt es ja ernsthafte Auseinandersetzungen jetzt damit, dass diese Art wie Schweden Ausländer sofort ins Gefängnis steckt, die einer Straftat verdächtigt werden, sehr seltsam ist und in anderen europäischen Ländern so nicht gemacht wird und so weiter. Also da muss man halt diskutieren.
Ja, das ist vor allem wegen Fluchtgefahr, dass er nicht rauskommt gegen Kaution, das finde ich auch ein bisschen seltsam.
Fluchtgefahr, genau.
Wie soll A$AP Rocky flüchten?
Wo flüchtet der denn hin? Genau,
wo die nächsten 100 Fans hinterherlaufen. Ja, genau, wo der nächste seinen Kopfhörer wieder haben möchte.
Und was mich nämlich an der Geschichte stört, ist aber, dass die Jungs offensichtlich nicht, also die sind ja nicht, die werden nicht angeklagt, die sind nicht mehr in Untersuchungshaft, die sind nicht Teil des Strafbestandes, die sind als Zeuge der Anklage mit im Prozess jetzt versehen. Und die Gewaltakte kommen nun mal, selbst in den Bildern, die du siehst, von beiden Seiten. Und selbst ist auch egal, wenn der 17 ist und der einen 2,50 Meter 200 Pfund schweren oder 300 Pfund schweren Bodyguard Kopfhörer an die Brust, er haut jemandem Kopfhörer an die Brust. Und die Bilder zeigen einfach, dass es ist einfach eine Konfliktsituation sich auf einen längeren Zeitraum hinauf beschwört. Es gibt da nicht nur der böse A$AP Rocky, hat unglücklich 2 schwedische Fans, die am Straßenrand saßen, übel vermöbelt, sondern da muss ein bisschen mehr vorher offensichtlich gewesen sein. Und das finde ich an dieser ganzen Geschichte so eigenartig.
Ja,
das legitimiert aber nicht, dass man Fans auf die Fresse haut. Also, ganz ohne Frage. Ich finde, man muss immer die Größe behalten, dass man sich sagt, okay.
Schlage erst, wenn eine Sonnenbrille in Gefahr ist.
Ja, nee, ja, genau. Ist nie eine Lösung. War noch nie eine Lösung und wird auch nie eine Lösung bleiben. So. Aber ich glaube, da ist dann vielleicht auch noch ein Tick zu viel Straße in den Jungs. Das kriegst du einfach nicht raus und dann leben sie wahrscheinlich auch mit der Konsequenz daraus.
Am 30. das ist jetzt in 4 Tagen, beginnt die Gerichtsverhandlung.
Ja. Und dann 3 Tage, ne? Mhm. Aber die Kollegen von 16 Bars sind vor Ort, glaube ich, ne?
Ja. Habe ich gesehen hier und da.
Schöne Grüße.
Können wir das jetzt erklären? Da schwang jetzt so ein Unterton mit.
Da waren so... Da. Guck's dir an. Schöne Grüße. Die sind, was das angeht, sehr schnell gewesen und sehr gut und begleiten quasi den
Prozess. Da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Ich bin mal gespannt, was die machen.
Meine Befürchtung ist halt, dass es genau so ein Ding wird. Das ist so... Dass die traurige Geschichte des A$AP Rockys erzählt wird.
Wie heißt die Moderatorin?
Steph
hat halt so eine Insta-Story zum Beispiel gemacht, wo sie dann auch erzählt, dass sie Augenkontakt hatten im Gerichtssaal und dass sie eben über die Augenmut zugesprochen hat und irgendwie so. Lach, genau.
Schau ich mir an.
Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Am Ende
zeigt die Geschichte einfach nur, was auch Shindy auf seinem Album gerappt hat, nämlich, dass man auch als Rap-Superstar einfach manchmal Probleme kriegt, ein schwieriges Leben hat.
Ja.
Einfach nicht so einfach. Wir haben übrigens Quatsch erzählt, vielleicht im Album des Monats Podcast, dass ich Rap-Superstar wurde vermehrt im Kommentaren geschrieben, dass ich das vielleicht um Jace handeln könnte.
Moment, was?
Ja, wieder Insider. Wir haben bei dem letzten Song...
Das ist geschrieben von Jace.
Nein, über. Wir haben darüber spekuliert, an wen ist dieser letzte Song. Vom Chindy-Album.
Ah, weil er sich irgendwen anspricht.
So. Ja, genau.
Ah, okay.
Und wir haben darüber... Unsere Schlusstheorie war, dass es Bushido war, obwohl es nicht passt.
Ach, nicht Jace's. Natürlich.
Ich dachte gerade, der Hamburger Rapper Jace.
Nein, nicht der. Der ist auf... Nee, der ist...
Jesus, meinst du?
Jesus,
ja. Ja, genau. Jesus. Ja, würde auch... Dann würde auch diese... Du wärst auch gerne Master und so. Dann würde es... Aber warum Jesus Part auf dem Album? Das kriegen wir jetzt nicht mehr auseinandergearbeitet. Wichtige Frage an dich. Hast du den Hype Award geguckt?
Nee, das habe ich mir gespart. Ich habe so alle Twitter-Witze drüber gelesen, aber habe mir das Video dann nicht mehr angeguckt, außer den...
Die Cringe-Compilation?
Nee, nicht mal nur den einen missglückten Playback-Versuch oder nicht Halb-Playback-Versuch von, wer war es, Mero oder so.
Eno,
ja, okay.
Was denkst du, wenn du mitkriegst, dass Deutschrap seinen eigenen Award machen möchte und der so krachend in die Hose geht, wie das, was sie da gemacht haben?
Ey, ich fand deinen Tweet oder deinen Post dazu total gut, weil du hast geschrieben, schade, weil eigentlich wäre es ja eine gute Idee, dass Deutschrap aus sich selbst heraus irgendwie sowas generiert und feiert, um irgendwie sich abzubilden, und dann brauchst du den Echo gar nicht mehr. Keine Ahnung, aber am Ende scheitert es natürlich immer daran, dass Preise so geschaffen sind, dass die Industrie sich selber feiert, ohne dass irgendwie eine Art von wirklich kritische Jury zwischengeschaltet ist oder so. Und dann weiß ich auch nicht. Dann muss wenigstens die Inszenierung stimmen. So, das würde ich mal sagen, ja. Wenn es jetzt der Feuilleton Award gewesen wäre, wäre es okay gewesen vom Aufwand.
Berlin, seid ihr gut drauf, ja. Meinst du?
Ja.
Ich stelle mir gerade den Feuilleton-Award vor. Würdest du den moderieren dann eigentlich, oder?
Es gibt ja bestimmt irgendwelche Kritikerpreise. Es gibt ja den deutschen Schallplattenkritikerpreis.
Hast du schon mal einen Preis gewonnen?
Ich war letztes Jahr einer der Journalisten des Jahres. Aber das ist, glaube ich, so immer 200 Journalisten, die da ausgezeichnet wurden, Journalisten des Jahres.
Du auch? Wird das ausgezeichnet beim Reeperbahn-Festival?
Du, Kevin, auch Journalist des Jahres?
Nee.
Warum ist er kein Journalist des Jahres?
Weil wir...
Also ich frag Lars, weil wenn der Journalist.
Aber du hast doch bestimmt mal so am Reeperbahn-Festival irgendwie den Hugo gewonnen oder irgendwas, was man da so kriegt.
Nee, noch nicht.
Okay.
Ich habe auch gelernt.
Jeder bekommt irgendwann einen Reeperbahn-Festival-Preis oder was?
Weiß ich nicht. Ich noch nicht.
Ich habe auch noch keine Journalistenpreise gewonnen.
Aber man muss da seine Werke, glaube ich, selber einreichen.
Ja, ich werde auch keine Journalistenpreise mehr geben, genau aus dem Grunde, weil ich meine Arbeit nie selber einreiche. Ja. Punkt weiter, gut. Wir sind bei Hype Award, komm, schlaf nicht so rum, wir wollen hier Richtung Ziel
Hype Awards, ne? Ich finde ja, dass...
Was ist denn euer... Was macht doch mal einen Gegenvorschlag, wie könnte das Konzept sein? Jetzt jenseits von die Inszenierung muss stimmen,
okay, aber pass mal
wer
auf.
Vergibt die Preise, wer
dann machen wir es genau so. Danke für die Frage, dann machen wir es ganz genau so. Lass uns nicht über das reden, Hype Award, weil das war jeder eh schon mitgekriegt, was die Probleme da waren. Ich mache jetzt offiziell einen Vorschlag, wie man einen vernünftigen Award machen kann.
Oha.
Ja, pass auf. Ich finde nämlich Setup... Also eine schöne Halle, richtige Kapazität, Aufbau auch. Das hatte, du warst ja auch da, mhm. Kevin. Das hatte alles awardwürdige Größen. Die Bühne,
die war cool.
Das sah alles sehr, sehr gut aus. Du hast große, namhafte Sponsoren gehabt, die offensichtlich dir auch einen finanziellen Spielraum gegeben haben, um es in der Größenordnung durchzuziehen. Dann hast du aber das fast unlösbare Problem, dass du, wenn du einen Hip-Hop-Award machen willst, musst du Madness und Döll, Fettoni, Yassin genauso abholen wie Mero, Zero, Ferro, Kool Savage, Sido, Bushido, ja gut, aber ne, 187 Straßenbande, Sammy Deluxe, Beginner, Dendemann, Megalo, ihr wisst, wie unmöglich das ist. Wirst du nicht schaffen. Du brauchst, und das ist, glaube ich, in meinen Augen das größte Problem, was hier falsch gelaufen ist, du brauchst dafür fast das meiste Budget. Denn du musst den Künstlern das Gefühl geben, dass sie gewertschätzt werden. Denn ich glaube, wenn man es in Deutschrap vernünftig hinkriegt, dann kriegst du bei jedem der Genannten so ein kleines bisschen das Gefühl davon, dass okay, wir sind, dann hängen denn trotzdem alle irgendwie in dem gleichen Raum zusammen. Es kann trotzdem genug sein, dass, keine Ahnung, wenn du, jetzt gibt es eine große Bowser-Diskussion, Bowser sitzt dabei und es passiert irgendwas, dass dann auf der anderen Seite Künstler sagt, nein, mit dem sitze ich nicht in einem Raum, weil das passt nicht zu mir. So, keine Ahnung, vielleicht kriegst du Künstler A und Künstler B einfach nicht miteinander verbunden. Aber wir kriegen hier gerade Besuch. Nein, danke schön.
Sorry, danke schön.
Vielen, vielen Dank. So, reingehauen. Beschreib ihn mir bitte kurz.
Aber er hat auf jeden Fall seinen Anhänger jetzt hier gelassen.
Ja, wer ist das?
Was ist das? Ist das ein Schutzengel, was er jetzt hier gelassen hat?
Ein Herr hat uns einen Schutzengel vorbeigebracht.
Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, würde ich behaupten.
Sehr gut. Du wurdest gesegnet, glaube ich.
Ich wurde gesegnet.
Du hast gesehen, er ist direkt zu dir gelaufen, ne?
Ja.
Hat mich ein bisschen, ehrlich gesagt, ahnte die Shameless-Staffel, wo Frank auf einmal so ein Gott ist?
Ja, klar.
Ja, so ein bisschen war das gerade.
Genau. Frank Gallagher. Lars Weißbrot, der Frank Gallagher unter den Rap-Fans. Zurück zu meiner Veranstaltung. Also ich bin der Meinung, du müsstest irgendwo zumindest die Wertschätzung der Szene gegenüber schaffen. Das heißt, du musst sie alle abholen. Das heißt, und das sind halt alles Egos, du musst irgendwie einen Weg finden, dass du einen Materia genauso einlädst und erst wie, keine Ahnung, einen Xatar oder einen Dendemann oder einen Yesin oder
einen
KZ. Der
war ja sogar eingeladen, das hat nicht so gut geklappt mit der Einladung.
Wer hat eingeladen?
Materia war eingeladen.
Ja, sie sind also, alle irgendwie nicht gekommen. Ja,
sie sind alle irgendwie eingeladen. Weil guck mal, wenn ich einen Award mache und ich kann dafür kein Geld zahlen oder das würde dann den Rahmen sprengen. Also, aber ich möchte zumindest, dass ihr da sind. Dann muss ich doch, keine Ahnung, dann baue ich doch irgendwie eine große Hype-Award-Box, machen einen riesengroßen Tamtam, schicke da irgendwie 1000 Gimmicks mit rein, eine Einladung plus die Karten plus schon mal hier übrigens die Hotelgutscheine für dich und deine 10 Freunde, die du mitnehmen willst und so. Klar, das ist ein Wahnsinnsvolumen, aber das ist, glaube ich, der Rahmen, wo du sie kriegst, um dann zu zeigen, komm mit, haben wir eine gute Party. So, 1Live schafft es, die 1Live-Krone schafft es ja auch, dass irgendwie dann alle aus allen Ebenen trotzdem dahin gehen und gemeinsam feiern. Das heißt, du musst erstmal diesen Raum dafür schaffen, dass sich die Szene da dann wohlfühlt. Das ist dieses ganz klassische Modell von, spiel erstmal deine eigenen Hallen in deiner Stadt voll, überzeug erstmal deinen eigenen Kreis, bevor du in den nächsten und äußeren Kreis gehen kannst. Und das gilt hier ganz genauso. Und dann sind wir bei dem Kuratieren oder den Zusammenstellen der Listen, den Vergeben der Awards. Am Ende gibt es da keine saubere Lösung. Wenn du Publikumspreise machst, dann wird der Instagram-Rapstar mit den meisten Followern diesen Award gewinnen. Da kannst du nichts gegen machen. Du kannst dir überlegen, ob es eine gewisse Jury gibt, die vielleicht Qualitätspreise vergibt, um ein Gleichgewicht zu schaffen, damit man auch jede Art von Hip-Hop im Ganzen ablichten kann. Das ist eine große Herausforderung. Aber vor allen Dingen darfst du dir nicht anmaßen, dass wenn du einen Award vergeben willst, dass du und deine Jungs die richtige Meinung für die Szene haben. Denn ich würde auch sagen, selbst wenn wir einen Award machen, wenn Backspin einen Award machen würde, würden wir trotzdem nicht gerecht dem gegenüber sein, was vielleicht noch in bestimmten Sphären von Deutschland passiert, die vielleicht aus dem Redaktionskreis oder aus dem Jurykreis, den wir dann hätten, einfach geschmacklich sie nicht trifft. So. Das heißt, man braucht schon, also hip-hop.de macht das mit dem
Award. Ich wollte sagen, die haben ganz gute Strukturen. Die
ja, genau. Das hip-hop.de mit dem Award, die macht das schon gut. Die holen ja uns ins Boot. Die holen ja Juice, rap.de und ein paar andere Leute. Damit sie so breit wie möglich so aufgestellt haben, damit zumindest erstmal die Vorauswahl funktioniert. Dass am Ende vielleicht die Leute, die die Preise gewinnen, dann trotzdem ein bestimmtes Metier und ein bestimmtes Genre gehören, ist wieder des Auswahlverfahrens geschuldet. Aber wenn du diese Wurzel vorher kriegst, dass du es schaffst, dass sich alle darin wohlfühlen und alle akzeptieren, wie du diesen Preis machen möchtest, das heißt, du transparent auch mit denen arbeitest und ihnen klar machst, ey, keine Ahnung, KIZ, wenn ihr bei Crew des Jahres dabei seid und da ist dann auch die KMN-Gang, so, es gibt trotzdem einen Weg, dass es sein kann, dass ihr diesen Preis gewinnt. So, irgendwie, weil wir wollen nicht nur, dass nur Follower darüber entscheiden, sondern dass es ein faires System gibt. Und das sind die beiden Herausforderungen, die du hast. Faires Bewertungs-, also Auswahlsystem und die Szene abholen. Und wenn du das beides schaffst, und ich glaube, Deutschrap ist mittlerweile stark genug, dass du auch nächstes Jahr noch wieder Sponsoren finden würdest, so, dann kannst du auch so einen Award machen. Ob der Begriff Hype Award der richtige ist, das mag ich noch so ein kleines bisschen
zu bezweifeln. Das ist ja eh schon so eine Frage, warum wird man für Hype ausgezeichnet?
Ja, ich glaube, das ist das nicht einfach Markenname von diesem Hype-Festival, wo dann auch der Hype Award draus entstanden ist?
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Ich glaube, also ich weiß
es
gar nicht.
Haben die eine Verbindung? Das wusste ich nicht.
Ist das nicht auch, wird das nicht auch von hier Streetlife gemacht, das Hype-Festival?
Das kann sein, ja.
Und das wäre dann die Brücke. Gegenstimmen, was sagst du?
Den finde ich einen total guten Vorschlag. Ich weiß halt nur nicht, man könnte natürlich auch radikal sagen, vielleicht kann man natürlich Pop-Awards verteilen, also für Popmusik im weitesten Sinne, aber vielleicht passt die Award-Struktur dann am Ende auch nicht zu sowas wie Rap.
Doch. Keine Ahnung. Findest du? Ja, BET-Awards machen sie auch. Es gibt 55, keine Ahnung, wie viele BET-Awards. Und dann gibt es das Conscious-Rap-Album des Jahres, kriegt einen Preis. Und dann hast du halt das Conscious-Rap-Album 2019 in der Kategorie sind nominiert. Tua, Yasin, Fatoni, Döll und Madness. Und der Gewinner ist Yesin, herzlichen Glückwunsch, Applaus. Und alle sind da, weil sie vorher sich vernünftig abgeholt haben, gefühlt haben. Das ist ein bisschen, dass die Halle wahrscheinlich auch wieder Schulhof aufgebaut sein muss. Dass sich die Jungs, die früher halt auch eher Fußball gespielt haben, in der Fußballecke sitzen. Und die Jungs, die eher geraucht haben, in der Raucherecke sitzen.
Aber sowas denkt, und weißt du, wo man dann ist? Weil das war mein Gedanke jetzt gerade statt Award. Dann ist man beim Red Bull Soundclash oder so. Weil das komischerweise funktioniert doch total gut als Inszenierung, als Feier der Rap-Szene.
Nee, würde ich so nicht sagen.
Würde ich auch nicht sagen.
warum nicht?
Übrigens, Hype Awards, Hype Festival auf Street Love Entertainment, deswegen weil der Name Hype Awards.
Okay. Weil man, weiß nicht, bei Red Bull bekommt man dann auch immer mit, wenn dann letztendlich das finale Line-Up steht, wie viele Leute vorher abgesagt haben, weil sie nichts damit am Hut haben wollten. Und
du schaffst es nicht. Du schaffst es einfach nicht, wenn du von irgendeiner Stelle im Business heraus das Ganze abdecken willst, dass du es von deinem Standpunkt aus alleine schaffst. Das geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht Hip-Hop im Ganze versuchen, einen Preis zu verleihen oder eine Coverage zu geben, wenn du nicht versuchst, in allen Bereichen zumindest dir Vertraute oder Partner oder Experten oder irgendwie sowas zu
geben. Klar, ja.
Und das haben sie nicht gemacht. Da haben sie wahrscheinlich zu kurz gedacht.
Generell wirkte alles sehr, 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 sehr einseitig. Ne? Ich meine, 5 von 8 Live-Acts waren bei Universal unter Vertrag.
Mhm.
Ich glaube, die Rest dann 2 nochmal bei Groove Attack im Vertrieb, die auch was mit der Organisation zu tun hatten. Das ist, ja, es ist einfach zu offensichtlich und die Rap-Community ist, glaube ich, zu spitzfindig dafür.
Und dafür dann einfach zu kurz gedacht in besagten Punkten, die ich eben angedeutet habe. Wenn du einen Hype-Award machst, wie du in 2019 sind wir gemacht hast, dann musst du zumindest versuchen, diese 10 Straßencamps oder 8 oder 6 Straßencamps zu kriegen. Wenn du aber nur 2 davon vor Ort hast, so, dann ist das einfach für den Award schädlich und das hast du von vornherein gemerkt. So, das funktioniert einfach nicht. Und du konntest schon, wenn du die ersten Awards gesehen hast, wenn du ein paar dieser Insights, die man dann irgendwie ziemlich schnell hatte, konnte ich dir sagen, wer den Preis gewinnt.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, für eine popkulturelle Kunstform, die so weit vorne ist wie Rap, die so avantgardistisch ist oder so gegenwärtig, ich glaube, es kann gut sein, dass dafür dieses überkommene Format des Awards, der Jury-Auszeichnung, selbst wenn es eine echte Jury wäre, sowas, was auch die Oscars oder was auch immer sind, dass das vielleicht gar nicht mehr dazu passt so richtig, ja?
Hm. Würde ich trotzdem verneinen, weil am Ende des Tages geht es dabei ja um die Egos, die so ein kleines bisschen betütelt werden und jeder Künstler freut sich am Ende darauf, wenn er einen ehrlichen Preis und eine ehrliche Anerkennung für das bekommt, was er macht, über seinen eigenen Camp-Grenzen hinaus und dafür kann so ein Award nach wie vor wichtig sein und wir sind vor allen Dingen in einer Größenordnung mit Rap und auch mit Deutschrap, dass es einfach nicht sein kann, dass ein Musiksender oder irgendeine andere Veranstaltung nebenbei 2 Kategorien eröffnet, um einfach das mächtigste popkulturelle Genre abzufrühstücken, damit die mit dabei sind, damit die Klickzahlen rund um die Social-Media-Auftritte gut funktionieren. Und das ist vielleicht der Gedanke, dass Rap ist ja alles immer, Deutschrap oder die Hip-Hop-Szene immer so gemacht hat, okay, ihr wollt uns nicht, wir machen selber. Und dann haben sie Zeit gehabt, um es zu lernen und dann war es besser. So, Charts, was auch immer, überall die Tricks gefunden. Awards sind etwas, wenn du es machst, dann muss es funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann kracht es dir vor die Füße. Keine Ahnung, das Battle of the Year, das erste, das sah nicht besonders gut aus wahrscheinlich. Das 20. ist eine Hochglanzveranstaltung gewesen. So, die hatten Zeit zu lernen. Heute 9 Awards 2019 für Deutschrap zu machen, alle gucken drauf, du flitzt auf die Fresse und ist verkackt. Und das ist wahrscheinlich das Problem, das man hat. Dass man vielleicht nicht bewusst war, dass man 100% oder zumindest 90-95% abliefern muss, sondern hip-hop-technisch gedacht hat, es reichen auch 60-70%.
Ja, kann ich gerade nichts zu sagen.
Nee, ich mag das, wenn ich kurz was erzähle und dann keine Gegenstimme kommt. Dankeschön. Ihr werdet wieder eingeladen.
Wozu?
Ich möchte ihn gerne einladen. Haben wir noch eine News oder wollen wir in die letzte Kategorie noch?
Lass mal in die letzte Kategorie gehen.
Dann gehen wir in die Insights, Backspin. Und da gibt es eine Sache, die wir jetzt schon mal ein kleines bisschen ankündigen können. Das Reeperbahn-Festival kommt. Bist du beim Reeperbahn-Festival?
Ja klar, ja, Reeperbahn-Festival. Da gibt es ja Awards für uns alle. Da
ja. Gesprochen. Okay. Achso, du bist bei den Awards-Verleihungen.
Das Jahres. Ich bin, glaube ich, nicht nominiert, oder das ist ein Fehler. Ich muss da nochmal nachfragen.
Ja, ein Skandal.
Für Kevin auch, ja.
Vielleicht kannst du ihn da ja irgendwo unterbrechen. Ich bin durch. Bei mir ist das egal. Ich brauche keine Awards.
Wenn das klappt, dann läuft das da nichts besser als bei den Hype Awards.
Ja, genau.
Aber im Shoutout an Johann Vogt, so muss man es machen, der nominiert ist mit einem Text, den sein Medium aus juristischen Gründen zurückziehen musste.
Ja, aber das ist doch genau die Geschichte, warum er deshalb extra noch einen Preis kriegt.
Ja, so müssen wir es machen.
Ja. Aber ich möchte dich trotzdem einladen, denn wir haben da eine Art, was ist denn das? Backspin Lounge, Backspin Campus, Backspin Area?
Wir haben einen Seekontainer, Nico.
macht das doch nicht so klein. Das ist ein großer Seekontainer.
Das stimmt.
Und vor allen Dingen die Außenwände auch. Wir dürfen da schon richtig auf die Kacke hauen.
Ja, das ist doch direkt auf dem Reeperbahn-Festival-Gelände da, wenn man, weißt du, wo man sich die Karten abholt und so, auf dem großen halt, auf dem einzig richtigen Festivalgelände, was das
Reeperbahn-Festival dann hat. Da merkst du nämlich, dass er in dem Meeting nicht dabei gewesen ist, sondern die Information nachgereicht bekommen hat. Ich saß da und habe auf dem Screen gesehen, wie sie es aufgebaut haben. Ich weiß nicht genau, wie die Area heißt da, aber das ist die auf dem Heiligen Geistfeld. Bauen sie ein großes Reeperbahn-Festivalgelände auf, da sind große Container, davon kriegen wir einen relativ großen. Da wird es eine Backspin-Ausstellung geben. Außenrum dürfen wir die Wände bemalen. Also Graffiti-Künstler aller Welt, vereinigt euch. Wir können also richtig Folge geben. Und dort werden wir Programm machen, jeden Tag von 14 bis 18 Uhr. Kevin stellt das zusammen, von Mittwoch bis Samstag wahrscheinlich oder so. Da werden wir auch in den nächsten Wochen noch mal im Detail sicher drüber sprechen. Aber ich möchte dich jetzt schon mal einladen, dass du mit dabei bist, dass wir da noch mal einen neuen Stammtisch machen.
Ich komme vorbei, ja.
Dann haben wir 2 Monate Zeit gehabt und dann quatschen wir mit dem Typen. Live vor Publikum, kriegst du hin, ne?
Ja, 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 total. Noch besser.
Du bist ja eine Rampensau.
Dann laufe ich eigentlich erst richtig zur Hochform auch. Vor dem Publikum auf dem Reeperbahn-Festival.
Ja, ja, glaube ich auch. Vor allem vor einer Horde Betrunkener an der Bar, die dann da rübergrölen.
Ach, das, nee.
Vor Laufpublikum.
Ja.
Das war immer das Schlimmste, wenn man Veranstaltungen gemacht hat, wenn man wusste, es gibt Laufpublikum, also Leute, die einfach nur vorbeilaufen und mal so gucken, was da passiert.
Wir haben es ja bei Splash einfach so gemacht, da war die Podcast-Bühne da, wo eh viele Leute chillen. Wir waren wie so diese Jazzmusik, die am Bahnhöfen läuft.
Ja, genau. Die sind da einfach...
Was sich da nicht aufhält.
Sind da hingefallen und konnten nicht wieder hochkommen, haben zugehört.
Vielleicht könnte man... Oder andersrum, man sagt einfach, es gibt auch mal so klassische Musik in U-Bahnhöfen, um irgendwie Junkies zu vertreiben.
Ja, genau.
Sagt, wir machen einfach Podcast-Übertragungen im U-Bahnhof.
Aber dann bleiben die alle liegen wahrscheinlich, ne?
Nee, wenn die Machiavelli da aufdrehen, dann...
Oh ja, dann lauen alle ab. Wahrscheinlich auch. Wir haben aber noch. Hast du die Splash-Galation eigentlich gesehen?
Was? Die Splash-Galation?
Guck mal, guck mal. Ne?
Ich habe das Wort nicht mal verstanden jetzt.
Splash-Galation, Teil 2.
Also, das ist euer
jetzt, es wurde noch härter.
Es fast ins Ekelhafte abgedriftet, würde ich behaupten.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich an einer anderen Stelle schon auch versucht, innerlich davon zu distanzieren. Aber Zino und Marvin, unsere beiden rasenden Reporter, waren auf dem Splash-Festival und haben wieder mal 4 Tage lang Vollgas gegeben. Das Ganze kannst du als Splash-Kalation gucken. Und ich möchte es an dieser Stelle einfach nur noch mal erwähnen, weil es so absurd geworden ist und in meinen Augen viel zu wenig Klicks hat für das, was die Vögel da schon wieder veranstaltet haben. Deswegen möchte ich von dir einen Klick haben, indem du sie heute Abend genüsslich...
Ja, absolut, ich bin total heiß jetzt schon.
Bei einer Weinschorle mit Familie auf dem Sofa ankommst.
Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ja, schaut euch mir an.
Ja, mach mal. Mit
die Splash-Kalation.
Ja. Splash 2, sehr wichtig.
Zino und Marvin haben sich einfach auf das Wesentliche besonnen, dieses Splash, und haben einfach Künstlerinterviews komplett weggelassen und sich nur mit dem Zeltplatz beschäftigt.
Es klingt sehr, sehr gut, ja.
Ja, glaub mir, es wird dir gefallen, glaube ich. Es ist sehr absurd, aber ich habe sehr viel Liebe für das, was sie da machen. Ich habe aber jetzt schon Angst vor Splash-Kalation 3, wenn der dann nächstes Jahr kommt. Das müssen wir vorher irgendwie...
Ey, darf ich auch noch, ich weiß, wir haben schon mega überzogen, darf ich auch noch eine News reinwerfen? Mhm, was sagt ihr denn dazu, dass es Splash-Mag nicht mehr gibt?
Ich habe dazu in meiner Fragerunde geantwortet, es ist immer schade, wenn ein Medium stirbt. Finde ich immer so. Zu den Hintergründen weiß ich offiziell nicht so viel, sodass ich nicht ganz so viel sagen kann, warum sie es gemacht haben. Ich finde es aber inhaltlich falsch. Was das am Ende bedeutet, so, das muss man mal so sehen. So, also ich weiß nicht, ich verstehe noch nicht ganz, was die Zielsetzung des Mediums dahinter ist. Das ist so, es erinnert mich
dem neuen Ding jetzt, ja, was man da...
Das erinnert mich ein bisschen an als die Hip-Hop-Bravo vor 7 Jahren irgendwann sich eingestellt hat und gesagt hat, am Höhepunkt von Deutsch hören wir auf, größer kann es nicht werden, deswegen stellen wir die Hip-Hop-Bravo ein. Und es ist irgendwie so, 2019 so ein vom größten deutschen Hip-Hop-Festival das deutsche Hip-Hop-Medium einzustellen, weil das interessiert ja keinen mehr, ist komisch.
Ja, ich finde das auch sehr komisch und ich bin mal gespannt, was das Nice Try Magazine da so jetzt machen wird. Ich habe die Vermutung, dass es ein weiteres Magazin ist, das sich größtenteils mit den eigenen Künstlern beschäftigt, also den Künstlern von Meltbooking. Und solche Magazine häufen sich in letzter Zeit. dass Labels eigene Magazine aufmachen und so, um ihre eigenen Künstler besser zu platzieren. Ich weiß nicht, wenn nachher gute Geschichten dabei rumkommen, es sitzen ja ein, zwei Leute in der Redaktion, die schon gute Dinge gemacht haben in ihrem Leben, zumindest die paar, die ich kenne. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Schiss vor, aber es kommt halt drauf an, wie es gemacht ist.
Ich bin mir aber sicher, dass Miri, die ehemalige Chefredakteurin, die ja auch wirklich eine gute ist, die wird schon unterkommen. Da wird schon Orte geben, wo sie ihre Sachen machen kann.
Geh deinen Weg, Miri.
Ja, genau. Okay. Ruf mich an. So, aber das war ja eigentlich noch in den News, hätte noch in die News mit reingepasst. Ne? Er bringt unsere Struktur durcheinander.
Gegen Gäste.
Ja, genau. Du, ne? Das kannst du, ich meinte, lass mal Lars. Oh nee, was wollen wir mit dem? Ich so, doch, Kevin, müssen wir machen. Kevin so, nein, ich will den nicht.
Aber das war jetzt so auch komisch. Inside, so Inside.
Ja, bei Inside Flashback quasi, was ja. Du gemacht hast. Nicht Inside Backspin. Wir haben noch eine letzte Sache. Hausaufgaben.
Ja, geht heute, glaube ich, ganz schnell, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe zu beiden eine relativ ernüchternde Meinung.
Ja, genau, können wir relativ schnell machen. Aber meine Aufgabe ist ja der neue. Der junge Künstler?
Kannte ich auch nicht, aber...
Ja, was war meine Aufgabe? Meine Hausaufgabe war...
Man muss dazu sagen, die wurde uns auf den Splash gegeben von jemand aus dem Publikum. Wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass alle Leute Bescheid wissen, was hier...
Ja, genau, Entschuldigung, hast du recht. Also, wir geben uns immer gegenseitig Hausaufgaben normalerweise. Er kriegt einen Song, ich kriege einen Song. Dieses Mal haben wir es auf dem Splash live gemacht und dann kam da ein Typ und hat uns was vorgeschlagen. Und mir hat er vorgeschlagen Paschanim mit Shababs Botten aus Berlin, Kreuzberg, junger Künstler. Habe ich mir angehört. Schöne Grüße an den, der es ausgesucht hat. Hab gedacht, im Prinzip mit dem dritten Wort, okay, er möchte gerne Luciano sein, er ist es aber nicht. Und das hat sich dann über die 2 Minuten 20 des Songs fortgeführt.
Das sehe ich nicht so.
Das klingt natürlich nicht gut.
Doch, für mich war es so ein bisschen das Gefühl. Und es war insgesamt eine Anreihung von zu vielen Dingen, die ich kenne und die ich schon gesehen habe, die mir dann nicht das Gefühl geben, dass es... Also es triggert mich nicht. Und damit will ich nicht mal sagen, dass es schlecht war, weil das hat ja auch, glaube ich, ein paar hunderttausend Klicks das Ding so gehabt. Das heißt, es gibt Leute, die das sehr viel anhören. Mich hat es überhaupt nicht abgeholt, weil es zu viel von kenne ich schon oder klingt wie war.
Das war es nämlich. Ich fand nämlich, dass der Klang geil war. Und
allein die Betonung
am Anfang war das ja. Und dass er hat auch gut abgeliefert, so gut performt, aber alles... Ich habe alles schon mal gehört darin.
Ja.
Und das juckt mich dann an jungen Künstlern nicht.
Hast du dann auch Ghetto Boys G-Code schon mal gehört?
Ich hatte dich vorher nicht gehört. Ich kenne die Ghetto Boys natürlich und habe auch hier und da Sachen von denen gehört. Aber das Beste an den Ghetto Boys ist und bleibt einfach nur das Cover zu We Can't Be Stopped.
Und My Mind Playing Tricks on Me. Das ist ein All-Time-Classic.
Ja, das ist ein guter Track, stimmt. Aber der Track jetzt, der hat mir jetzt auch... G-Code hat mir nicht so viel gegeben, ehrlich gesagt. Ja. War ganz nett.
Ahnst du Ghetto Boys?
Nee, sorry. Nee.
Nee? Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil der ist ja, Bushwick Bill ist ja gestorben und alle haben sich so, also ganz viel Rap-Prominenz hat sich dementsprechend an ihn erinnert und ich finde, das ist auch so schon auch Südstaaten-Reminiszenz und wenn man sich damit sozialisiert hat, dann ist das eine Must-Have. So, ich habe es damals nie wirklich. Habe es damals auch nicht gerne gehört oder nicht gut gefühlt, was die gemacht haben. Bei mir ist ein Song hängen geblieben. Die Geschichte der Charakter dahinter ist aber schon ziemlich faszinierend. So, der eine wurde angeschossen und dann haben sie das Foto mit, ich glaube, ins Auge geschossen, ne? Und dann das Foto auf der Liege. Der war eh schon so klein, wie sie Pushwick-Bill, der dann gestorben ist. Und das haben sie dann, mach mal ein Foto von uns, standen sie da auf der Liege und so. Und das ist dann Coverfoto fürs Album geworden und so.
Okay.
Also auch real
okay.
Und sowas alles. Aber dann auch eine harte Hausaufgabe, die dich nicht überzeugt hat, wie ich sehe.
Nö, deswegen irgendwie beides nicht schlecht, aber beides auch nichts, worüber ich jetzt großartig reden wollen würde.
Und wir haben ja eh schon genug geredet. Deswegen hast du aber heute, mein lieber Lars, die wunderbare Aufgabe, uns eine Hausaufgabe zu geben.
Oh, ach du Scheiße, okay.
Kriegst du das hin?
Wie ist die Aufgabe nochmal? Wie soll die sein?
Ich brauche einen Song der Neuzeit, etwas Junges,
okay, da hab ich was
Frisches.
Das kennst du, aber es ist mir egal. Kannst du bitte endlich, ich liebe Tidy. Und die Songs sind immer so bei YouTube so bei 15 Klicks oder so. Ich verstehe das nicht.
Sag mir einen Song. Welchen Song soll ich mir anhören?
Der neue Song heißt... Shit, wie heißt der neue Song? Astronaut heißt der neue Song.
Okay, das ist meine Aufgabe. Nehme ich mit. Sprechen wir nächstes Mal drüber. Und jetzt brauche ich noch einen Klassiker für Kevin, damit wir dem Jungen noch ein kleines bisschen Hip-Hop-Sozialisierung beibringen.
Klingt immer so, als wäre ich 13.
Ja, ich würde es auch so klingen lassen. Vor allem, weil du heute schlecht gelaunt warst.
Ich kenne ja nichts, was du nicht kennst.
Nee, aber mach einen Klassiker, Klassiker, der dir persönlich sehr wichtig ist, den Kevin sich nochmal intensiv anhören soll, um damit wir nächste Mal darüber reden.
Okay, Kinderzimmer Productions.
Okay, willst du...
Welchen Song? Einen
bestimmten Track?
Ich hatte schon mal das Gegenteil von Gutes gut gemeint ihm mitgegeben.
Dann mach den nochmal.
Das ist doch Quatsch jetzt. Du musst nur einen neuen aussuchen. Wir brauchen einen neuen Song. Hast du einen?
Kinderzimmer Productions, wir sind da, wo oben ist.
Den nehmen wir. Schon wieder Kinderzimmer Productions, aber ich finde das sehr gut, weil ich persönlich für mich most underrated der 90er, die Kinderzimmer Productions Sachen. Insofern freue ich mich jedes Mal, wenn er sich da was von anhören muss. Danke, Lars. Danke, dass du
hier bist. Bitte, danke für die Einladung. Ja?
Kettefors. Danke, Kevin.
Ich mache hier die Runde mit.
Ja, genau. War eine Freude. Wir hören uns in 2 Wochen wieder oder so, ne?
Ja.
Ich bin jetzt ein bisschen hier, obwohl vielleicht nicht. Eigentlich bin ich ein bisschen hier, deswegen sehen wir uns häufiger. Aber
ja, es wird halt eh so laufen, dass ich in 2 Wochen frage, Nico, wann nehmen wir auf? Und dann sagst du,
Ja. Ist ganz witzig. Ich bin wirklich selten in diesem Büro und ich bin jetzt die letzten Tage sehr viel hier gewesen. Kevin steht halt original, gefühlt alle halbe Stunde bei mir mit einer Liste von Sachen, die wir unbedingt besprechen müssen, was auch richtig und wichtig ist, weil alles so Fakten sind, wo wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Richtung bla 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 bla, und irgendwann meinte er dazwischen so, ich muss das jetzt hier alles mal machen, ganz schnell, oder ich muss immer wieder, oder du siehst mich heute noch häufiger, weil du bist ja so selten hier, wir müssen jetzt alles mal durchsprechen, so, das war total süß, weil so, wir müssen jetzt mal Fakten schaffen, hier dieses ständige WhatsApp hin und her geschreibe, das bringt uns nicht weiter.
Ja,
das ist
eine Katastrophe. Ja. Naja, so. Feierabend, Leute.
Ja, du willst los, ne?
Ja, ich habe keinen Bock mehr.
Mein Akku ist auch bald alle.
Ich wollte noch was zum Shindy-Album sagen, eigentlich.
Ja, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Backspin Stammtisch.